Die Medienhölle Einheizer sind diesmal Claudius Rogusch C., Henna Jan L. Vielen Dank. Wie man uns ebenfalls etwas in den Tresor legen kann, in den Shownotes.
Vom Mund zum Ohr.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die Medienhölle. Der Podcast mit Jörg Wagner und Philipp Nitsche.
Danke, 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 RBB. Und ich lebe noch.
Ja.
Uli Zille, ein Jahr später, im Mai 2026. Wie hast du damals darauf reagiert, dass so ein herzlicher Beifall auch von der Intendantin kam?
Ja, ich habe darüber nachgedacht und ich will nicht bösartig und böse und nachtragen oder was ich was sein. So einen Abschied hat, glaube ich, kaum jemand bekommen in diesem Haus. Ein großes Dankeschön dafür. Aber irgendwann mal steckten mir Leute, Uli, wir haben gespürt, das war eine toxische Freundlichkeit. Das heißt also, man hat gesagt, jetzt ist wirklich Schluss. Ein Signal an alle Menschen, die das 66., 67. Jahr erreicht haben, ihr müsst gehen. Und der Hinweis, der Tenor ist doch auch noch immer da, gilt nicht mehr. Es ist dann einfach Schluss. Das ist eine Lex-Zelle. Es ist Ende.
Aber es war doch eine sensationelle Show. Man kann sich doch vorstellen, dass du wenigstens einmal im Jahr Menschen in Berlin und Brandenburg moderierst, weil das war ja quasi... Also auch eine Abschiedsveranstaltung, schon klar. Ja. Aber da sind ja wirklich auch normale Menschen auf der Bühne gewesen, so wie man sich's ja eigentlich wünscht vom RBB. Vom Feuerwehrmann bis hin zum Künstler sind ja auch normale Menschen manchmal.
Und der Feuerwehrmann war der Landesbanddirektor. Ne?
Ja, gut. Aber ich meine, so ein normaler Beruf, den man sich ja viel öfter wünscht im RBB-Fernsehen, als jemand, der gerade ein Buch geschrieben hat. Ne? Mhm. Und aber das hat man dir dann nicht angetragen.
Nein. Also ich habe mich völlig überraschen lassen. Ich wusste überhaupt gar nicht von dieser Abschiedssendung. Ich wusste nicht, wer kommt. Ich wusste nicht, was da passiert. Überhaupt gar nichts. Wurde alles geheim gehalten vor mir. Und so habe ich dann im Endeffekt vielleicht auch reagiert. Ich war ja sehr zurückhaltend, also bis auf so ein paar Auftritte, ne, als Mick Jagger, Kleinversatz da, ne? Aber sonst, nee, war wirklich eine Überraschung, war eine tolle Überraschung.
Und warst du mich frischer als Mick Jagger.
Und ich fühlte mich auch geehrt, fühlte mich wirklich geehrt. Das ist ganz, ganz großartig gewesen. Aber es ist eben das Ende gewesen. Und das muss man dann irgendwann mal auch mal sacken lassen.
Nee, das Ende ist ja nicht das, wir sind ja heute hier.
Nein. Aber ich meine, RBB, es war das Ende vom RBB oder für mich beim RBB. Ende des RBB möchte ich nicht hinaufbeschwören. Der hat ja noch lange und viele Jahre vor sich und läuft ja auch außerordentlich erfolgreich. Die Abendschau ist immer noch die meistgesetzte regionale Fernsehsendung mit 350.000 Zuschauern. Das muss man erstmal hinbekommen in einer Zeit, wo alle sagen, hast du überhaupt noch Fernseher? Ich gucke doch gar kein Fernsehen mehr. Doch. Sie wird geschaut, dann eben auf dem PC oder wo auch immer. Also der RBB hat Zukunft, weil das regionale Medium mit den bewegten Bildern, das bietet eben nur der RBB. Da gibt's ja keine nationalen Programme, die also mehrere Stunden oder zumindest eine Stunde für Berlin dann aufwenden würden. Also nein, großes Dankeschön an RBB. 40 Jahre waren prima. Ich wurde geehrt wie kaum ein anderer. Aber es musste ja dann irgendwann mal weitergehen. Denn ihr kennt die große Angst, ihr wisst das ja selber auch, dass man dann irgendwann mal auf der Sandbank der Bedeutungslosigkeit strandet.
Aber doch nicht du.
Doch, ich strampel doch noch ohne. Also wie der Timmy, ich blase zwar noch immer ein bisschen
raus. Nein. Entschuldige, früher gab es das SFB-Bärchen, weißt du, so in der Werbepause. Für Haribo gab es den Gottschalk.
So
einen
Halbmond und dann klick immer oben auf dem Fernsehturm. Ne?
Genau, das sind übrigens Telebärchen.
Telebärchen. So, und für mich bist du, also nach dem Sandmännchen, das Aushängeschild vom RBB.
Ja, Philipp, aber das ist eben Vergangenheit und das ist Historie und das ist auch gut so, aber es geht ja weiter voran. Es werden neue Namen in den Mittelpunkt kommen, es werden neue Stars da sein, das ist auch alles so. Und irgendwann mal hat man dann so eine Rolle, wie der Hans-Werner Kock, von mir verehrt, ein Mann, den ich wirklich bewundert habe, wegen seiner sonoren Stimme, wegen der Art und Weise, wie er mit dem Publikum auch den live umgegangen ist. Und der war wirklich eine Größe dieser Stadt. Macht's gut, Nachbarn. Das kannte jeder. Und irgendwann mal ist er dann erkrankt und war dann nicht mehr, schon lange nicht mehr im Fernsehen, auch nicht im Radio. Und seine Frau hat gesagt, manchmal wird er noch auf der Straße angesprochen. Und das freut ihn dann doch sehr, sehr, sehr. Das hatte so eine gewisse Traurigkeit, ne, wenn man so in die, so in Anführungsstrichen vergessen wird. Aber wie gesagt, ich puste ja noch, ich kämpfe ja noch vor der Sandbank, ja. Noch will ich nicht rauf auf die Sandbank der Bedeutungslosigkeit. Und die Flossen schlagen noch ein bisschen. Und ich hoffe nicht, dass ich irgendwann mal mit einem Containerschiff von hier in die Nordsee gebracht werde.
Aber wenn du jetzt Hans-Werner Kock ansprichst, ja, dann spreche ich Ewald Wenk vom Radio im amerikanischen Sektor. Und der hat nämlich bis zu seinem 89. Lebensjahr dort eine Sendung gehabt.
Hier siehst du, das Problem ist, ich kenne ihn nicht. Ich kenne zwar Alan Banks und ich kenne von BFBS und ich kenne Mr. Rick Delisle und ich kenne Jack White, also den anderen White vom AFN, den Programmdirektor, aber diesen Herrn kenne ich jetzt nicht.
Ja, das kann man doch ändern, mein Lieber. Ja.
Nein, ich glaube, das ist einfach der Lauf der Zeit.
Also ja, okay, klar, natürlich fügt sich das alles und natürlich ist das der Lauf der Dinge, aber ich denke so, nee, so ein jugendlicher Uli Zelle, also du machst auf mich einen jugendlicheren Eindruck, als ich auf mich den Eindruck habe, sozusagen. Und dann muss ich ja sagen, wir haben so eine Altersspanne, die ja so groß ist. Und ich glaube, der RBB-Zuschauer, der ist schon älteren Datums.
Ja, er ist älteren Datums, aber er möchte natürlich nicht den Spiegel vorgehalten bekommen, sondern er möchte dann auch junge und gut aussehende und intelligente und flotte und flinke Menschen sehen und nicht Leute im Rollstuhl. Ich bin nicht im Rollstuhl, sitze nicht im Rollstuhl, ich fahre auch keinen Rollator. Aber der möchte eben nicht sozusagen dann nochmal alt präsentiert bekommen. Alt wird man ja auch so. Und ich glaube auch, dass Menschen, die sich immer nur mit Älteren umgeben, dass das irgendwann letztendlich abfärbt. Wenn man sich häufiger auch mit Jüngeren umgibt, hat das, glaube ich, eine Katapultwirkung. These von mir. Kann ich nicht
So sagte es die Frau Stern in einem sehr berühmten Film auch mal. Aber egal, Frau Stern, Film kann ich dir sehr empfehlen. Ja, okay, kann man ja mal hinnehmen. Aber dann auf der anderen Seite, und das ist ja das, was wir auch so ein bisschen kritisieren, jetzt haben wir so einen Uli Zelle mit so einem unfassbaren Erfahrungsschatz.
Ja,
wenn man sich mit dir unterhält, die Macht eines Bildes, wie man wo rausfährt, wann man auch wo rausfährt. Ich habe schon sehr viel nur durch Zuhören von dir gelernt. Warum gibt es denn keinen Uli Zelle, der zum Beispiel jetzt an einer Journalistenschule was macht, der als Dozent tätig ist, also der seine Erfahrung weitergibt?
Das stimmt. Ja? Genau, also da fehlt mir im wahrsten Sinne des Wortes der Ruf, weil noch niemand an mich herangetreten ist.
Du hast doch jahrzehntelang, man sieht doch, also ja, mehr Material gibt es doch
gar nicht. Ja gut, aber dann müsste ich ja anrufen und sagen, wollt ihr mich nicht nehmen. Und das hat bisher eben keiner getan. Insofern fehlt da der im wahrsten Sinne des Wortes Ruf zu einer Lehrstelle. Das würde ich natürlich auch gern machen, das ist völlig klar. Aber ich bin ja noch ganz gut beschäftigt. Also wie gesagt, Ella ist eine tolle Beschäftigung. Das Radio macht mir großen Spaß. Dann mache ich ja bei Alex jeden Donnerstag eine Stunde Fernsehen. Dann habe ich mein Buch, mit dem ich auf Lesereise gehe. Dann mache ich für Union Hilfswerk Geschichten, also Charity-Geschichten. Und für viele, viele andere Organisationen auch, wo ich einfach für die sozusagen als Person, als Bild, als Persönlichkeit rausgucke und Charity-Geschichten mache. Also der Kalender ist voll.
Und du spielst dann in einer Band.
Und der Band, das nebenbei natürlich. Die Band auch noch, die hat dann auch so 30, 40 Termine im Jahr. Aber ich habe eben ganz gern eine volle Woche. Und ich habe ganz gern immer etwas zu tun. Und ich habe auch immer Angst vor 2, 3 Tagen, wo dann nichts im Kalender steht.
Na gut, jetzt steht ja heute,
wir sind... Der kommt gar nicht mehr zu Wort. Der kommt gar nicht mehr zu Wort. Das ist nämlich der Chef der Medienhölle.
Also jetzt bist du ja bei Ella Radio, ja, genau. Soul, Jazz.
Blues, nicht zu vergessen.
Blues, nicht zu vergessen, der neue Radiosender für Berlin.
Ja.
Nun, die Frage, wie gestaltet sich deine Sendung? Hast du Einfluss auf die Musikauswahl? Wenn du sagst, du möchtest voll Last haben, wie viel Zeit verwendest du für die Vorbereitung deiner Radiosendung?
Also ich verwende sehr viel Zeit auf die Vorbereitung, weil ich mir, ich bekomme eine Setliste, die Musik wähle ich nicht selber aus, sondern ich kann nur Wünsche äußern, das habe ich dann auch schon mal getan. Ich würde ganz gerne mal Sam & Dave Soulman hören oder vielleicht auch mal einen Titel von Chicago. Das ist ja alles drin, weil das Spektrum Jazz, Blues und Soul ist ja sehr, sehr gut. Die Setliste ist dann aber vorgegeben. Aber ich habe den Anspruch, ich höre mir alle Titel an. Die sind ja auch sehr unterschiedlich. Manche kennt man gar nicht, weil so im Jazzbereich bist du noch nicht so firm, oder ich jemals noch nicht so firm, dass ich alle Leute kenne. Hör mir die an, möchte auch wissen, wie fangen sie an, wie hören sie auf, denn das muss ich ja moderativ dann auch immer ein bisschen abnehmen, ne? Muss auch wissen, welcher Stil das ist und so, um da noch etwas dazu sagen. Oder gucke, was hat der für eine Vita gehabt, dieser Sänger oder dieser Schlagzeuger? Gerade so auch die persönlichen Dinge, ne? Den wir jetzt hören, der ist schon mit 25 Jahren gestorben, war anscheinend nicht einfach Verkehrsunfall, hört man ja immer ganz gern. Was ich nicht so gern mache, ist, der hat 8 Grammys gehabt, muss wohl gut und wichtig sein, ne? Oder der hat schon 17 Alben rausgegeben, alles ganz schön und gut. Ich bin eher so auf dieser, der Musikerinnen-Musiker-Seite, um deren Geschichte so ein bisschen zu erzählen, um auch deren Musik zu verstehen. Also wo kommen sie her, was machen sie und wie sind sie groß geworden?
Und das wird es auch in Zukunft mal mit lokalen Musikern hier geben, mit dir?
So ich habe Kontakt aufgenommen, ich habe Kontakt aufgenommen, bereits, wir machen es noch nicht so lange. Ich saß kürzlich in einem Café, da packte jemand ein altes Saxophon aus und dachte, oh Gott, das geht schon wieder los. Was, diese Tröten, die dann immer einen im Café, oder die Geigen, dann wird er zugegeigt. Also, dann spielte der aber zurückgezogen einen wunderbaren, ruhigen Blues, Jazz. Und dann habe ich gedacht, den musst du ansprechen, den musst du gewinnen dafür. Und dann bin ich hingegangen, habe ihm die Adresse gegeben, habe gesagt, ja, komm mal vorbei. Das mache ich nicht am Wochenende, aber wir haben ja hier eine Redaktion, die laden dann die Leute ein. Das heißt, auch die Berliner Jazzgrößen, ob das Lisa Bassange ist oder ähnliche, die kommen dann hierher und quatschen. Und dann werden diese Interviews konfektioniert natürlich und werden dann in Anführungsstrichen häppchenweise immer mal in das Sendeschema eingespielt. Nein, es gibt die Gespräche hier, wie gesagt, unter der Woche und auch aus der Jazzszene heraus. Und heute habe ich gerade ein Angebot bekommen, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, doch kann ich vielleicht sagen, ein großer Veranstaltungsort hat gesagt, wir bieten euch diese Fläche mit einer großen und wirklich gut ausgestatteten Technik. Und da kann man Jazzkonzerte veranstalten und ihr dürft sie dann 2 Stunden quasi live übertragen. Da muss man nur die Musiker finden, die das machen. Aber steckt natürlich viel Organisation dahinter. Das kann ich nicht, da will ich auch mich gar nicht reinhängen. Aber es gibt schon durchaus Echos, es gibt Reflexionen auf dieses Radio, obwohl es ja nun erst seit 2,5 Monaten existiert. Und ich war, wenn ich das noch anfügen darf, gerade wieder auf 2, 3 Empfängen und bin immer erstaunt darüber, dass ich dann angesprochen werde, ja, wir haben Ella gehört und Ella. Also offensichtlich ist da eine Lücke gefüllt worden in der Berliner Radiolandschaft, die es so nicht gab. Zugegebenerweise für Menschen, die da mal das 50. Lebensjahr überschritten haben. Also die junge Zielgruppe wirst du natürlich nicht da mitbekommen.
Also ich höre dich immer sehr gerne in meiner Werkstatt.
Ja, du bist aber auch ein Radiomensch. Das ist das Problem. Insofern bist du ja vorbelastet. Und du musst ja auch sozusagen die Konkurrenzbeobachtung machen, was alles so auf der Landschaft los ist. Und was hörst du sonst so? Wie ist denn die Landschaft jetzt? Bist du mit Byte FM zufrieden? Hörst du Spreeradio?
Christine Heise höre ich natürlich immer. Ich liebe die Frau. Und Michael Borge von Spree Radio habe ich auch immer mal beobachtet, was er veranstaltet. Und viele Leute von Spree Radio sind heute bei dem Sender, wo ich arbeite. Also ja, natürlich habe ich einen Blick auf alles. Ja.
Gut. Ich habe den Blick jetzt auf deinen Kollegen Jörg Wagner.
Ja.
Da habe ich dir ein bisschen, ich will nicht sagen, sich zurückgesetzt fühlt, aber doch was so ermüdet ist davon, dass immer nur der andere Fragen stellen darf und Jörg nicht. Jörg, es ist die Hölle wieder mit dem Philipp hier, oder? Die
Medienhölle. Er hat den Lehrgang Doppelinterview verpasst. Und Das werden wir hinterher auswerten, aber
ich muss die Zeche,
weil du sehr empathisch bist, das gibt mir die Gelegenheit, auf dein T-Shirt zu gucken. Das ist ein Radio for You T-Shirt. Ist das überhaupt gestattet bei Ella, hier Fremde?
Das darf man, natürlich. Ich kann dir sagen, warum. Es gibt auch ein Ella T-Shirt. Danach habe ich gefragt, aber es ist ja ein schmaler Sender. Das muss erstmal bestellt werden. Und da war es natürlich in 3X nicht vorrätig und auch nicht in der Farbe schwarz. Der Chef des Senders, Oliver Dunk, rennt hier schon mit seinem T-Shirt Ella rum. In weiß, aber eben small. Kriege ich ja nie rein. Das ist auch noch ein X, also ohne XXL, wie ich tragen müsste. Aber irgendwie ist das mit mir gewachsen.
Aber du schmückst dich jetzt mit fremden Federn, weil du da warst nie da, oder?
Ich war nie, nein, ich habe nur darüber berichtet. Also in der Abendschau über die Radio for You.
Du warst bei B2 oder SFB2?
Ja, genau.
SFB2.
Genau. Ich war bei SFB2.
Weil B2 ist ja das hier jetzt.
Aber da ja auch Radio gemacht, meine ersten Erfahrungen eben mit diesem berühmten Hans-Werner Kock und mit Siegfried Schenk. Das sind alles oder Namen, die heute keinen Wert mehr haben irgendwie.
Rund um die Berolina, kann das sein?
Rund um die Berolina, genau. Ü1 bitte kommen. Ja.
Aber du warst nie im Ü1, ne? Das war doch.
Ich war auch Ü1, gelegentlich mit Interviews. Also das legendäre Interview, was ich geführt habe, bahnbrechend, war über das Grillverbot im Park Rehberge. Das war wirklich großartig. Nein, aber ich habe auch schon mal Radio gemacht. Ich weiß nicht, das habe ich dir bestimmt auch erzählt. Ich war ja mal Intendant über 2-3 Jahre, genau. Ich war Eigner der Rundfunkstation Antenne alle Männer. Auf der 102,3.
Piratensender.
Mallorca. Palma de Mallorca. Und da haben wir jeden Tag 2 Stunden deutsches Programm gemacht. Von 18 bis 20 Uhr. Auf der 103,2 bei Antenne Alemanna. Und ich habe mir die Aufzeichnungen, die habe ich nochmal angehört. Und ich habe mich nicht viel verändert. Also was ich damals so gemacht habe, mache ich heute noch ähnlich. Also als junger Mann. Also so alt geworden bin ich nicht von der Stimme her, aber vielleicht auch nicht unbedingt besser. Aber
schließt sich denn jetzt mit der Ella Radio Präsentation für dich so eine Art biografischer Kreis?
Ja, genau.
Kehrst du wieder zu den Ursprüngen zurück? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so wirklich sagen. Circle of Life. Ja, Circle of Life. Ich habe Radiomoderatoren immer bewundert. Weil also meine Helden waren ja bei Radio Caroline, ne, oder bei Radio Nordsee. Das waren die Männer und Frauen auf den Schiffen, die dort wild gelebt haben, die eine geile Musik gemacht haben, die super Songs gespielt haben, die auf anderen Sendern eben noch nicht vertreten waren. Beispielsweise, dass die BBC noch eine Regel hatte, Rockmusik bitte nur 45 Minuten am Tag oder vielleicht auch nur eine Woche. Und die haben das durchbrochen und dann gab es jeden Tag Stones, Beatles, Kings und so weiter.
Können wir uns mal kurz einen Jingle anhören von Radio Caroline, habe ich da.
Ah, super.
So,
ja, und da kommt
Radio Caroline. Love and good music, Radio Caroline. On 259.
Genau. Und dann Wonderful Radio London. Und der letzte Radio Nordsee mit dem vollen Programm hier von der Nordsee. Das hat mich immer fasziniert. Oder Wolfman Jack, ne? Leute, die also hinter dem Mikrofon leben. Leute, die auch mitgehen. Also, die sich auch bewegen in der Mikrofon, ne? Und die sagen, und jetzt haben wir sie! Wir haben jetzt hier den neuesten Trailer. Und
Machst du das? Machst du das bei Ella auch so? Das
mache ich manchmal. Also, so mache ich. Manchmal so. Und deswegen sage ich, das ist für euch jetzt der Song, den müsst ihr hören. Er geht unheimlich gut rein. So, das versucht man natürlich immer. Also ich bin mit körperlich dabei. Wenn das so halbwegs so geht, dann ist ja immer.
So, Uli, jetzt gucken wir uns nochmal gemeinsam deinen Rundgang mit mir vor einem Jahr an.
Ja,
als wir in den Eingeweiden des RBB waren. Das muss man wirklich sagen, Eingeweide, weil wir waren zwar in der ersten Etage unterwegs, da wo auch die Abendschau produziert wird. Ne? Also wo die Maske sitzt und irgendwie so ein Erfrischungsraum ist.
Du bist mit mir überall rumgekommen.
Ja, aber das sind noch nicht die Eingeweide, sondern dann sind wir tatsächlich im Untergrund.
Genau.
Und
zweite UG, es gibt ein zweites UG, es gibt ein erstes UG.
Also da war der Sauerstoff schon sehr knapp.
Ja.
Also wo ich dachte, wenn sich da eine Tür schließt.
Kommst nie wieder raus und hast kein Handyempfang. Und dann irgendwann mal wird man Wagners Skelett dort
und sehen. Am meisten war ich überrascht auf die Frage, die du ganz unflätig beantwortet hast. Ist es nicht schön, mit mir zu sterben, habe ich dich gefragt. Und die Antwort dann jetzt gleich in dem Rundgang.
Ja, dieses ist quasi die Treppe zu meinem Erfolg, zu meiner Karriere im RBB bzw. SFB. Hier saß ich als ganz junger Mann und habe von hier die Mandy-Musik gehört. Da unten auf der Bühne gab es Live-Musik. Ich saß hier, hatte mit dem SFB noch gar nichts zu tun, habe nur die Live-Musik gehört und es war einfach klasse. Der SFB damals war offen, hier war die Bude voll. Jeden Montag gab es dort Bands und das war große Klasse. Und ich dachte, Mensch, so ein Kameramann hier, das wäre doch ein Traumjob. E-Kameramann beim SFB.
Aber es lief dann alles ist anders. Ich darf erstmal begrüßen Uli Zelle, so. Der Mann, der eben den Erfolgsweg eben erstiegen ist. Ja. Muss man eigentlich ja gar nicht vorstellen. Ich mache es trotzdem für die ja. Nachgeborenen ja. und für die, die das in 100 Jahren aus irgendeinem Archiv fischen. Uli Zelle, vielleicht nochmal was ganz kurz zu deinem Namen. Zelle ist, klingt erstmal so wie ein Unfall. Heißt aber
keine Beleidigung mit Namen, no jokes on names. Ja, das macht man
genau nicht. Das will das ich vermeiden.
Sollte man ja schon mal wissen.
Hat der Name eine Bedeutung? Meiner ist ja Wagner, das waren ja. früher die Leute, die Wagen die gemacht haben.
Der Name Zelle kommt einfach aus dem Klosterbereich. Also das ist sozusagen die Räume, die Lagerräume, kommen eigentlich aus dem römischen Zeller. Der Lagerraum im Kloster, dann später die Zeller. Und deswegen gibt es ja auch in Süddeutschland hunderte Orte, die Zell am See, zum am sonst wie heißen.
Ja.
Und in auch eine Stadt Celle, die wird heute mit C, wurde früher mit Z geschrieben. Und so hat das einfach so seine Bedeutung. Im römischen, im kirchlichen und im Mittelalter.
Dann haben wir das auch geklärt, weil das wird immer wieder bei mir nachgefragt, warum heißt denn der so? Kannst du den nicht mal fragen? Ja. Du hast das, glaube ich, noch nie so richtig ausführlich erklärt,
aber
oder?
Warum fragt man, warum heißt der so?
Weil das... Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich deinen Namen ganz gut merken kann.
Das stimmt. Das stimmt.
weil der so erstmal irritiert und dann ja. kann man sich's merken. Uli Zelle, geboren 1951.
Genau, in einem Kloster. Also insofern passt der Name Zelle wieder, weil Zeller der Vorratsraum
wie
im Kloster.
Wie kann man denn jetzt mal ernsthaft, wie kann man denn im Kloster, also
weil es
religiös unser, nicht so ganz fit?
Ja, weil es in unserer Kleinstadt Oberenkirchen eben kein Krankenhaus gab, so 6 Jahre nach Kriegsende. Und da fanden die Geburten halt in einer Abteilung eines säkularisierten Klosters okay. statt. Und da wurde ich dann zur Welt gebracht von Ach, meiner schön. Lieben Mutter.
Ja, und der Anlass ist, warum ich dich heute empfange, du hast am 31. Mai noch mal eine riesengroße Gala im großen Sendesaal. Bevor wir dahin kommen, jetzt mit einem kleinen Rundgang, lieber ja. Uli.
Mein erster Sitzplatz hier im Fernsehzentrum, die Treppe hier, auf der ich Bands im Foyer gesehen habe. Das gab es nämlich damals im SFB, die Monday Music. Also das ist sozusagen der Anfang der Karriere, Leiter oder Treppe. Aber dann ging es ja weiter. Und die Anfänge waren dann eigentlich im Haus des Rundfunks.
Da kommen wir gleich hin.
Da kommen wir gleich hin. Die Anfänge hier im Sendezentrum waren im dritten Stock des Hochhauses bei Frau Müller. Frau Müller regierte das Vorzimmer des damaligen Chefs der Abendschau, Gerd Ellinghaus. Der hatte sich in den Kopf gesetzt, die Abendschau zu reformieren, junge Leute nach vorn zu bringen, der Abendschau ein neues Gesicht zu geben, ein junges Gesicht zu geben. Und da war ich mit 5 weiteren Kolleginnen und Kollegen dann auserkoren, dieses oder ein Teil dieses jungen Gesichtes zu sein. Deswegen wird es hier dunkel.
Ja.
Und da du ja Fernsehen machst, guck mal, haben wir dann gleich hier, wenn es jetzt angehen würde, Erleuchtung. Hier zu machen im Sendezentrum hängen Bilder von Hans-Werner Kuck. Das ist mein großer Mentor gewesen, mein Förderer, der versucht
Macht's
hat,
gut,
mir
Nachbar, Radio, genau.
Genau, der versucht hat, mir Fernsehen beizubringen, indem er gesagt hat, liebe die Kamera, spreche zu der Kamera wie zu einem guten Freund, einer Freundin, einem Verwandten. Und versuche das einfach so zu erzählen, wie du es eben einem dir nahestehenden Menschen erzählen würdest. Hier zum Beispiel können wir mal
klar machen. Ich muss mal noch mal nach links. Das ist ja hier John F. Kennedy mit Ich bin ein Berliner.
Ja, genau.
Da war die Abendschau sozusagen ja auch damals schon
präsent. Da war die Abendschau präsent und schwarz-weiß. Also hier hängen natürlich die Größen, das ist fürs Radio schwer nachstellbar. Mhm. Aber wir haben John F. Kennedy, wir haben Willy Brandt.
Willy Brandt, wo uns der Schuh drückt, warst du da schon?
Nein, da war ich noch nicht da. Aber ich kenne die Senderei natürlich, wo uns der Schuh drückt. Hier das große Abendschaustudio. Wahrscheinlich noch in einem der großen Studios.
Studio A oder so.
Viel Aufwand. Ja. Mit einer ganz jungen Evelyn Lazar. Mit Frau von Böllendorf. Vorname Ulrike.
Harald Juncker.
Im Gespräch mit Harald Juncker. Ja. Harald Karas.
Ja.
Als damaliger Moderator. Siegfried Lenz, Zweitmoderator. Gott sei Dank, er hört es jetzt nicht.
Wolfgang Hahn ist hier nicht zu sehen, oder doch?
Wolfgang Hahn ist hier auch zu sehen, kann ich zeigen. Also, das ist Dietrich Stomme.
Ja, Hofmann, Regierende Bürgermeisterin.
Genau, und das ist eine Maskenbildnerin, und zwar ist es Frau Neumann. Die gibt es immer noch. Dies ist die Galerie der Abendschau. Moderatoren, Reporter, Gäste. Die meisten davon existieren nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Aber hier zum Beispiel ist Wolfgang Hahn.
Ah, genau.
Mit dem kleinen, schlanken Mikrofon.
Der hat aber auch mal
ein wichtiger Herr.
Ja, ja, aber der hat auch mal ein anderes Mikro. Ich habe leider den Typ vergessen. Etwas klobiger, war damals ein sehr beliebtes Reporter-Mikrofon.
Ja. Also da ging es um die Brötchen. Wahrscheinlich hat man sich gestritten, wie schwer muss oder darf ein Brötchen sein. Und da war die Abendschau natürlich an solchen Alltagsthemen immer dran. Mhm. In Form von Wolfgang Hahn.
Ja.
Ja, hier denke ich auch immer, wenn ich hier vorbeikomme, diese beiden Herren, die heiße Würstchen aus kaltem Wasser präsentieren. Beide werden nicht mehr existieren. Also weder die Würstchen noch die beiden Herren.
Die sagen
so
wir nichts.
Eben, so geht alles vorüber.
Ja.
Und
wir gehen ja jetzt auch hier vorüber.
Wir gehen hier auch vorüber, aber es bleibt ja immer etwas.
Lass mich mal vorangehen. Jups.
Ja.
So.
Es bleibt ja immer etwas.
Ah, hier nochmal die Ahnengalerie der wichtigsten.
Ja.
Hier unten Gerd Ellinghaus, der wollte übrigens mal zusammen mit dem Hans Benzin O3 gründen nach der Wende.
Ja,
in Konkurrenz zum ZDF und zur ARD, ist dann irgendwie aber geplatzt.
Also hier können wir nochmal sagen, der Mann, der mich geholt und eingestellt hat in der Abendschau am Anfang, Gerd Ellinghaus, der der Abendschau ein neues Gesicht geben wollte. Die alten Gesichter in Anführungsstrichen hießen damals Evelyn Lazar oder Herr Strebe oder Jeanette Enders-Schiemann. Und natürlich auch Wolfgang Hahne, quasi ein Ur-Abendschau-Mensch.
Ja. Ne? Den habe ich auch noch gesehen.
Die sind hier alle letztendlich verewigt. Mhm. Die müssen sich alle auf einer Tafel drängen. Aber es gibt doch einen, der hat eine ganze Tafel für sich. Und hier darf ich also eine ganze Tafel für mich haben. So fing das Elend an. Ne?
Aber jetzt mal, ohne dass ich dir schmeicheln will. Dieses Foto hier, was dich ganz groß zeigt, zeigt dich so, wie du bist, ne? Also jetzt gerade.
Das ist aber ja schon 10 Jahre her wiederum, ne?
Während die anderen, ich weiß nicht, du hast richtig mal so komische Anzüge getragen. Das war damals modern, oder?
Naja, Gott, da trage ich schon die Jeansjacke.
Ja.
Das ist wirklich komisch, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das ja auch komisch hier, was ich
getan da steht noch SFB dran, siehst du?
Da steht noch SFB, da stehen wir auf dem Hinterhof. Das sind
Moment, rennen wir mal nicht weg. Hier ist im Hintergrund das Brandenburger Tor mit der Quadriga. War das die berühmte Nacht zum 10. November?
Nein. Am 10. November bin ich nicht mit Schlips und Kragen unterwegs gewesen. Da bin ich einfach so unterwegs gewesen, weil da war ja gar keine Zeit, sich da für irgendetwas einzukleiden, weil war ja spontan. Das ging ja ruckzuck. Aber wir hatten viel Politik im Studio auch, oder haben wir es ja immer noch. Ob es nun Johannes Rau, der ehemalige Bundespräsident ist, oder Helmut Kohl bei Ellinghaus. Hier nochmal die Riege der verflossenen Moderatoren. Also Jan Lerch ist nicht mehr bei uns, Friedrich Moll ist verstorben, auch Gerd Lenz ist verstorben. Roderich Bruce weiß ich gar nicht, Arvid Wahl gibt es nicht mehr und Ulrike von
Reiko Thal ist aber noch frisch.
Reiko Thal ist noch frisch. Den gibt es noch. Er ist immer noch da. Und was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt mal auf
den Schuh? Nee, jetzt brauche ich mal von dir einen tatsächlichen Kommentar. Man hat ja gehört, dass diese Position des Nachrichtensprechers, der Sprecherin, demnächst gestrichen wird. Ist das so eine gute Idee aus deiner Perspektive?
Ich glaube, es ist keine so gute Idee, weil ich glaube, es gibt manchmal Nachrichten, die sind wichtig, aber man kann nicht extra einen Film um sie herum produzieren. Und das ist jetzt ja erforderlich. Manchmal gibt es eben nur ein Foto oder gibt es vielleicht auch nur eine Information auf Papier oder meinetwegen auch im Netz natürlich. Also manche Informationen sind einfach zu kurz, trotzdem wichtig. Man hat dann keinen Nachrichtenfilm um sie herum und deswegen fallen sie dann unter den Tisch. Und das ist nicht gut. Insofern müsste man eigentlich Nachrichtensprecher weiterhin haben. wenn ich in der Stadt unterwegs bin und irgendetwas sehe, dann mache ich ein Foto davon. Beispielsweise gab es große Schmierereien in Köpenick über eine ganze Hausfassade, politisch motiviert. Ich habe ein Foto der Abendschau geschickt, aber das konnte nicht als Nachricht gesendet werden, weil eben ein Film fehlte. Und nur als Nachricht mit einem Foto geht's dann nicht. Insofern ist es schon wichtig, dass da auch Leute sind, die auch mal eine Nachricht lesen.
Aber aus Kostengründen wird die Stelle erstmal eingespart. Ja. Kann ja nochmal werden, wenn der RBB irgendwie Gold im Keller findet.
Ja. Wo geht es denn jetzt genau zum Abendschaustudio? Ich war zwar schon mal da, aber man kann sich immer wieder verlieren.
Hallo Leonie. Auch gute Fotos gemacht, ne, vom Brand, ne? Bitte? Gute Fotos auch vom Brand gemacht. Ja. Ja. Aber wir müssen immer Bilder liefern. Ja. Weißt du? Man muss immer Bilder liefern. Nur Foto reicht dann eben nicht. Ich habe es gerade hier dem Jörg gesagt, ich hatte kürzlich mal so Palästinenser, also Anti-Israel-Schmierereien an einer Wand, wirklich massiv, ne? Habe aber nur Fotos geschickt. War an einem Wochenende natürlich als Nachricht nicht möglich, weil ich hätte es drehen sollen, dann hätte man ein Bewegtbild gehabt und hätte dann sagen können, das und das ist da und da passiert. Aber nur mit dem Foto geht es nicht. Insofern sind Nachrichtensprecher wahrscheinlich weiterhin wichtig, ne?
Voll,
das sowieso. Ja, so ist es. Das war Leonie Schwarzer. Ist sie immer noch. Hier bleibt noch 30 Jahre. Hier bleibt auch noch 30 Jahre. Mindestens.
Mindestens. 40
Jahre. Bitte gehen Sie durch.
Dankeschön.
Ja, Christo, das war eine der lebendigsten, schönsten, verrücktesten 10 Tage, die ich als Reporter jeden Tag vor diesem verpackten Reichstag, verhüllten Reichstag, verpacken darf man nicht sagen, mein Christo, gestanden habe und reportiert habe, viele Stunden lang.
Was hast du immer wieder live geschildert? Ich meine, der war verhüllt und der es war waren verhüllt. Leute davor, die sehr friedlich waren.
Ja, aber die waren ja alle begeistert, die waren ja alle beseelt. Die fanden das ja unglaublich. Das war ja ein Ereignis, das war ja eine Sternenstunde für Berlin. Ich konnte natürlich mit dem Organisator reden, der das Ganze in Gang gebracht hat. Roland Specker, ein Berliner Bauunternehmer, der das für $1 gemacht hat. Wolfgang Volz, der Fotograf, der sich die ganze Rechte gesichert hatte. Mit Jean-Claude und mit Christo habe ich natürlich auch Interviews geführt. Mit den Bauarbeitern, mit den Menschen. Ah, da war der ganze Mensch los. Ne?
Ja.
Sag Frau Hahn auch. Gut, dann gehen wir doch immer runter hier.
Nee. Also, immer noch. Wir gehen mal ruhig noch mal hier in diesen Gang. Ja. Du hast ja zu jedem Bild quasi eine Geschichte. Wir machen jetzt Bilder einer Ausstellung.
Genau, Bilder einer Ausstellung. Hier zum Beispiel Michael Stich und Boris Becker im Match, Mini-Match auf dem Abendschau-Moderationstisch. Und der Coach in der Mitte, oder der Schiedsrichter Friedrich Moll, leider auch zu früh verstorben. Nach dem Abgang aus der Abendschau hat man dann auch nichts mehr von ihm gehört. Hier haben wir 45 Jahre Abendschau haben wir hier gefeiert. 45 deshalb, warum 45? Weil der Chef der damaligen Abendschau wusste, dass er die 50. Ausgabe bzw. 50 Jahre nicht mehr im Dienst sein wird. Hat er gesagt, komm, dann feiern wir mal 45. Also haben wir nochmal Moll und Katrin Böhme, äußerst beliebte Moderatoren natürlich. Wir haben dann auch mal Dagobert eingeladen, also einen Kriminellen neben dem Tatortkommissar. Oder Oscar, der Zeichner,
stimmt,
immer schnell zeichnete.
Als Kind war der für mich der Schnellzeichner. Der ist dann rübergewechselt zu Hans Rosenthal. Ne?
Das kann
aber
gut
eine Art Show hat er, natürlich, das war
ja. Hier haben wir dann nochmal alle in der
Sonntags
Reihe.
Mit Schrupke, kann sich noch erinnern?
Mit Schrupke, ganz genau.
Mit dem Straßenfeger Schrupke.
Mit Straßenfeger Schrupke, genau. Hier haben wir nochmal Jan Lerch, Thilo Sarrazin.
Ja. So, jetzt sind wir aber hier grenzenlos. Im Mauerfall steht 25 Stunden. Aber was hat denn das damit auf sich?
Das
wir wissen ja
alle, es
ist 24 Stunden.
Das hat der Tag, ne? Wahrscheinlich eine Stunde einfach noch dazu gebastelt. Ich weiß gar nicht, warum es 25 Stunden Mauerfall waren.
Ja.
Wahrscheinlich, weil wir 25 Stunden Material gesendet haben.
Oder wir sind also ganz großen Verschwörungen auf der Spur.
Nee. Wahrscheinlich haben wir rund um die Uhr und dann noch eine extra Stunde draufgepackt. Und deswegen 25 Stunden. Klingt ja auch interessant, aber 24/7.
Jetzt hier unten steht ja 25 Jahre Mauerfall. Und da haben die wahrscheinlich gedacht, wenn man 25 Jahre Mauerfall macht, machen wir 25
Stunden dort.
Ja, na klar.
Grenzenlos.
Ja.
Beliebte Moderatorin bzw. Reporterin, Anni Dunkelmann in allen Positionen, Georg Berger.
Oh, toll.
Sascha Hingst,
ja.
Bärtig und jung. Das Großraumbüro noch.
Aber er sieht immer noch jung aus.
Er sieht immer noch jung aus, klar.
Ja, er ist so ein Typ, ähnlich wie Uwe Madel, der ewige Tatort-Quatsch hier, Polizeirufmacher mit Täteropferpolizei.
Genau. Also hier sind jetzt so die lieben Kollegen, die hinter den Kulissen wirken. Da vorne das ehemalige Dreamteam, Katrin Böhme und Sascha Hengst. Und hier ist halt die Abendschau, das Studio und die Regie. Da müssen Sie hier nochmal kurz herkommen, dann sage ich das nochmal. Also hier Abendschau, das Studio und die Regie, und in die gehen wir jetzt rein.
In echt?
Die gehen wir jetzt in echt
in die rein. Heiligen Hallen?
In die Heiligen Hallen.
Kommen wir da einfach so rein?
Ich gucke mal, wir dürfen noch nicht stören. Im Moment läuft ja keine Sendung.
Ja, ja.
Wir schauen mal.
Du darfst wahrscheinlich überall rein.
Guck mal.
Wie sieht es mit mir aus?
Guck mal, es ist ganz leer.
Keiner drin. Jemand.
Und hier sozusagen Hallo. Das Herz, die Herzkammer der Abendschau.
Die wann warst du denn das erste Mal, wahrscheinlich war die woanders, aber wann warst du zum ersten Mal in der Regie?
Die war hier.
Die war schon immer hier?
Immer schon hier gewesen. Das ist das Studio E. Und hier, also in meiner Zeit jedenfalls, wurde die Abendschau immer aus dem Studio E gefahren. Und das ist jetzt unter uns und da gehen wir jetzt nochmal.
Lass uns nochmal ganz kurz, hier sind ja so viele Bildschirme, das muss man nochmal erklären. Es ist doch meist nur eine Kamera wirklich an. Wie viele habt ihr denn?
Na, es ist eine an, aber wir haben die totale, wir haben die zweite Kamera. Im Endeffekt sind es drei, die immer aktiv sind.
Dann gibt es noch so eine Art Vogelperspektive von oben, ne, glaube ich.
Ja, die sehen wir da. Ne, Kamera 5 ist so ein bisschen von oben.
Ja.
Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, wie viele Kameras immer aktiv sind. Drei? Wir sind so hauptsächlich aktiv.
Wir haben insgesamt sechs in dem Studio.
Sechs Kameras.
Drei Pumpen.
Ja.
Eine tut. Nee, das sind fünf.
Fünf. Ja, fünf. Also einmal muss der Moderator im Bild sein, dann muss der Gast im Bild sein, dann müssen beide im Bild sein. Wir dann muss eine Totale geben.
Eine Totale und eine Schienenkamera, also sechs.
Sechs Kameras.
Okay.
Sechs Kameras.
Das ist ja mehr als beim DDR-Fernsehen früher, da gab es nur vier.
Genau, dann zeige ich dir nochmal eine Kleinigkeit hier hinten. Wenn denn mal ein Beitrag nicht synchronisiert werden kann, das heißt, der Ton ist noch nicht auf der File, also auf dem Bildmaterial, dann muss sich der Reporter hier hinsetzen, nimmt Platz, nimmt die Kopfhörer auf, und sieht dann seinen Beitrag und muss den dann live einsprechen. Das heißt, er muss aber darauf achten, dass er nicht in das Interview reinquatscht, dass er nicht irgendwelche O-Töne überquatscht, sondern er muss dann wirklich ganz genau darauf achten, auf die Sekunden, die laufen. Und er weiß natürlich auch, wie sein Beitrag aufgebaut ist.
Du hast das vorher gestoppt,
wann er die Klappe halten muss. Und dann kann es natürlich mal zu einem Versprecher kommen. Und das ist eben diese Situation hier, war die Katastrophe meiner ersten Abendschau-Sendung. Da musste nämlich ein Reporter einen Beitrag live sprechen. Er sprach ihn auch, guckte aber offensichtlich oder wusste nicht, dass er vom Bild her schon längst von der Sendung runtergenommen worden war und redete und redete und redete. Im Bild waren aber ich und meine Kollegin Nicole Massion mit einem Hund auf dem Schoß zu sehen. Und dann saßen wir da wie Peak 7. Der Reporter quatschte immer noch von irgendwelchen anderen Tieren. Es war ein Film über ein Tierheim. Und wir saßen da und blamierten uns gefühlt 20 Sekunden, 30 Sekunden. Ja, und am nächsten Tag stand dann in der Bildzeitung, die Abendschau sei auf den Hund gekommen.
Ja. Na, immerhin. Hat es ja bis heute sozusagen in deinem Erinnerungsvermögen Platz.
Das hat Platz. Das hat wirklich Platz.
So, was jetzt, ist das hier? Das ist sozusagen nochmal eine zweite Regie oder was?
Das ist die Tonregie.
Ah, die Ton.
Hier ist die Tonregie. Die gucken, dass das Mikro auch auf ist vom Gast. Und dass die Beiträge auch in der entsprechenden Qualität dann gesendet werden können.
Schade, aber das bleibt aber, ne? Irgendwie erstmal.
Alles. Ich glaube, dass alles bleibt. Hier sind viele Menschen in diesem Studio.
Normalerweise jetzt.
Normalerweise sind sehr viele Menschen. Mhm. Ich weiß immer nicht, was hier alle im Einzelnen tun, aber sie haben alle eine Funktion.
Ja.
Irgendwas ist immer wichtig zu tun. Das ist
so ein bisschen wie Houston, ne? Kontrollzentrum.
Kontrollzentrum, ganz genau. Jetzt gehen wir mal runter. Mhm. Wir befinden uns ja hier in Hallen, in Gebäuden, die 1967, 68 so gebaut worden sind.
Ja, man riecht es so ein bisschen, ne?
Ja, und seitdem gibt es diese Gitter und gibt es diese Türen nicht. Ne? So, guck mal. Ach ja, die Maske ist jetzt ganz woanders. Jetzt gucken wir mal hier.
Also wir kriegen noch was Neues. Also du weißt auch nicht.
Jetzt gucken wir mal in die
Abend. Der RBB ist ständig in der Veränderung.
Das ist ja das Abendschau-Studio.
Ja.
Auch hier ist leider im Moment gar keiner.
Das ist das berühmte Arbeitslicht, was so ein bisschen gelblich
aussieht. Ja, das ist das Abendschau-Studio. Und hier steht der Gast.
Die sogenannte Gastposition. Da standst du neulich am 15.
Genau. März.
Stell dich bitte noch mal hin.
Und hier steht der Moderator.
Stell dich bitte noch mal auf die Gastposition.
Das ist meine Gastposition.
Und erzähl mal, wie es, also das waren ja 27 Minuten live plötzlich ja, nur mit dir.
Also ich fand es ziemlich furchtbar, weil die wichtigste Nachrichtensendung der Stadt, 27, 28 Minuten auf einen Menschen zu fokussieren, das ist Betrug am Zuschauer und der Zuschauerin.
Fandst du selber, ja?
Ja.
Ich war auch so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, wenn jetzt was Wichtiges passiert.
Man möchte doch was über die Stadt erfahren. Was ist in der Stadt passiert?
Ja.
Was ist los? Und nicht nur über einen. Insofern, also es hätte komprimierter vielleicht besser gewesen und ich wusste nicht, was passiert. Ich wurde hier hingestellt und sollte nur als Interviewgast da sein und wusste nicht, dass die ganze Sendung um mich gebaut war. Das war in dem Moment auch erschreckend. Ich glaube, man hat es mir auch ein bisschen angemerkt, dass ich ziemlich unsicher war. Und
ja, du warst so ein bisschen, merkte man, aufgeregt.
Ja, aufgeregt.
Adrenalin pumpte,
ja,
weil
ja,
du nicht wusstest, musstest aus deiner Routine ausbrechen.
Genau.
Aber das und ist gut, dich mal zu erleben.
Guck mal, da versteckt sich jemand. Ich weiß gar nicht, was er jetzt macht.
Ich mache gerade nicht viel.
Und wenn du gar nicht viel machst, was machst du dann?
Dann mache ich das Licht für die Abendschau.
Siehst du, das Licht gehört nämlich auch dazu.
Ja.
Und das ist ganz, ganz wichtig, denn die Abendschau galt früher als eine Sendung mit dem schlechtesten Licht im deutschen Fernsehen. Weil das heißt, man sah nämlich Moderatorinnen und Moderatoren an, wie alt sie sind. Dann irgendwann mal haben sie wahrscheinlich vom ZDF gelernt und haben gesagt, guck mal, Gundula Gause sieht ja auch nicht so alt aus, wie sie ist. Und auch Herr Bohlen sieht ja nicht so alt aus, wie er ist. Das ist am Licht. Oder natürlich eine Maske, die man drüber legen kann. Ne?
Ich habe immer gedacht, früher, das läge an den Kameras, weil die hatten so einen Grauschleier drüber. Irgendwie, euer Blau war immer nicht so schön blau, wie das heute.
Das weiß ich nicht, ob ein Blau ausliegt. Aber guck mal, wie modern wir sind. Ne? Guck mal hier, wir fährt die Kamera richtig wie ein Bobby auf der Schiene.
Und, ja. Und warum?
Warum?
Damit es schicker aussieht? Oder
ja,
hat das eine Funktion?
Man kann auch die Position verändern. Und vor allen Dingen,
wir müssen
uns ja darüber im Klaren sein, irgendwann mal braucht das Studio keine Menschen mehr.
Ja.
Dann ist das alles automatisiert und dann funktioniert so, zumindest also bei den Nachrichten.
So, kommen wir nochmal an die Knickwand. Also erklär nochmal das Prinzip dieser Knickwand.
Keine Ahnung.
Das soll irgendwie einmalig gewesen sein.
Nein, weiß ich auch nicht. Da ist ein Knick drin. Ich weiß auch nicht, warum das nun einmalig ist. Ich kann nur sagen, was wirklich einmalig ist an diesem Studio ist, dass es ein Haus im Haus ist. Das heißt also, das, was wir hier sehen, diese Wände hier, sind ein Haus und das steht aber in einem anderen Haus. Und das ganze Studio steht auf solchen dicken Hartgummipuffern. Weil man früher dachte, wenn hier am Kaiserdamm die S-U-Bahn immer vorbeifährt, dann gibt es Erschütterungen, durch den Verkehr vielleicht auch, und dann ruckeln die Kameras. Heute natürlich bei solchen Kameras völlig kein Problem mehr.
Ja, ja.
Aber deswegen ist eine Haus-in-Haus-Konstruktion, damit der Boden erschütterungsfrei ist.
Nee, das ist ja sinnvoll, weil wir sind ja auch früher Flugzeuge noch lang geflogen nach Tegel.
Ja, aber die haben den Boden so wenig, also nicht so viel erschüttert.
Also das Funkhaus zum Beispiel in einer Nepperstraße hat auch Haus-in-Haus-Lösungen. Das war damals der Trend.
Ja. Ja, Haus in Haus, genau, so heißt es.
So, erklär doch mal kurz hier den Teleprompter nochmal ganz kurz.
Der Teleprompter, ganz genau.
Halb
durch das Spiegel und ich sehe im Endeffekt den Text, den ich zu sagen habe, sehe ich. Der Zuschauer, die Zuschauerin sieht den natürlich nicht, weil die Optik durchgeht und ich lese dann meinen Text hier ab.
Warum kannst du den nicht auswendig?
Ich kann ihn auswendig. Aber man kann sich bei Nachrichten nicht darauf verlassen, dass Menschen jeden Tag, jede Stunde, wenn sie also zum Beispiel wirklich im Newsgeschäft arbeiten, das immer auswendig lernen. Also das muss man schon, manchmal muss es muss präzise sein, es darf keine Rs drin haben, es darf keine unnötigen Nebensätze haben. Deswegen ist es schon wichtig, dass man das klar formuliert und vor allen Dingen auch eine Sicherheit. Also so wie es geschrieben ist, ist es abgenommen. So ist es quasi redaktionell auch besprochen und dann wird es auch so gemacht. Also nicht, dass der Moderator noch irgendwelche Pirouetten der semantischen Art dreht, das wäre dann ja nicht.
Mir hat man mal bei der Tagesschau gesagt, entweder kein Teleprompter oder Teleprompter immer 100%, weil hin und her zu wechseln,
das kann sein.
Verunsichert Leute selbst, die ohne Teleprompter können.
Aber ich glaube, in der Tagesschau wird man auf den Teleprompter nicht verzichten. Ich glaube, das wird man niemanden freisprechen lassen. Es sei denn, der Prompter ist ausgefallen und man liest vom Blatt. So, und hier weiß man dann schon, was heute in der Sendung ist. Da gucken wir mal. Also, was haben wir denn? Ja. Aha, Razzia, Reaktionen.
Weltkriegsbombe entschärft steht da auch noch.
Ja, das ist in Lichterfelde gewesen.
Hast du eigentlich immer quasi einen News-Ticker bei dir laufen, dass du?
Nee, im Handy.
So, aber dich interessiert schon.
Ja, klar, natürlich, natürlich. Und wenn auch irgendwo was ist, bin ich auch meistens in der Nähe, komischerweise.
Ach so.
Ja, mich ziehen Nachrichten an.
Das könnte man ja eine Verschwörungstheorie ableiten.
Ja, machen auch manche. Ja.
Dass du die Weltkriegsbombe da hinlegst, damit du der Erste bist.
Das natürlich nicht. Ich höre auch keinen Polizeifunk ab. Ja, das ist die Abendschau.
Das habe ich aber gemacht. Als ich Kind war, habe ich den Polizeifunk von West-Berlin
gehört. Das geht aber nicht mehr.
Nee, das geht nicht mehr, weil die mittlerweile digital sind.
So, da müssen wir zur Maske nochmal gehen, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht jemanden finden.
Ja.
Was ich aber noch zeigen kann, ist, auch wenn es wegschmeißt. Guter Mann an sich.
Ah, ja. An sich nur.
Ja. Herr Kelle ist sozusagen einer der Kameramänner. Guck mal, hier haben wir jetzt die Synchronstudio.
Ah.
Man fragt sich immer, warum synchron?
Ja, da fragt
sich. Das war relativ einfach.
Ach, noch eine Bandmaschine.
Guck mal, das sind.
Glauben findet doch wie sinnvoll. Er würde zur Bundeswehr gehen, aber nur, wenn er konkret angesprochen werden würde.
Hier hat jetzt eine junge Kollegin gerade einen Beitrag gesprochen. Und den hört sie sich jetzt nochmal an. Und man prüft das also nochmal.
Ich glaube, man will es jetzt natürlich nicht machen. Und ich glaube auch nicht, dass Deutschland...
Du kannst ja ruhig um die Ecke gehen und mal zuhören, ohne zu reden.
Manchmal muss man ja Menschen auch fragen.
Werbung dafür haben Schülerinnen aus der Klasse per Post tatsächlich auch schon bekommen. Hier ein Foto von der Karte, sogar mit
alles gut. Wir können weiter.
Ja. Gut, reicht, ne? Reicht dir?
Ja, reicht mir.
Gut.
Geht's hier irgendwo noch?
Ne, es gibt noch zu den Schneideräumen, da können wir nochmal gehen. Herr Kelle, sonst alles in Ordnung bei Ihnen, ja, im Leben?
Ja.
Bist du jetzt nur noch E-Kameramann, in Anführungsstrichen?
Ja.
Also nicht mehr raus und mit der Schulter und...
Hm? 31 Jahren... sozusagen die EB beiseite lehnt.
Ehrlich?
Und naja, du.
Und jetzt schielst du doch wohl nicht auf den Vorruhestand, oder?
Nein, gar deshalb nicht. Aber es ist, weißt du selber, es ist doch, ich überlasse jetzt mal den jungen Kollegen.
Gut.
Die wollen ja auch mal ran, oder?
Die wollen auch ran, das stimmt. Das stimmt. Die wollen auch als Reporter ran.
Genau.
Deswegen, Uli, musst du ja...
Deswegen muss ich gehen.
Oder darfst du? Oder ja, wie empfindest du es selber?
Ich muss gehen. Wenn man 40 Jahre einen Beruf mit Leidenschaft gemacht hat, dann trennt man sich ungern von diesem Beruf. Und mir geht es wie einem Künstler, einem Maler, der auf seine Staffeleien mit 65, 66 in die Ecke stellen würde. Oder einem Musiker, der sein Instrument dann auch nicht mit 66, 67 einfach in den Schrank einschließt und nie wieder Musik macht. Nee, Reporter vom Herzen zumindest und mit Begeisterung bleibt man einfach länger. Finde ich jedenfalls.
Jedenfalls länger, als ich damals Bismarck... das vorgestellt hat, der hatte so habe ich nachlesen können, mit 70 erstmal die Leute in Rente geschickt und dann wurde 1913 die Versicherungsanstalt für Angestellte kam dann auf die Idee 65 runterzustufen und das ist praktisch damals die Lebenserwartung gewesen, da hat der Staat nämlich noch ein bisschen schön gespart, also haben wir die Rente bekommen. Was ist das, dein Dienstplan?
Das sind ja Dienstpläne, das sind die Schneidepläne, wer ist in welchem Schneiderraum?
Okay.
Im Schneiderraum 2 ist oben, ist Frau Materla, jetzt im Schneiderraum 3 ist Frau Gowitz, die schneidet gerade, was schneidet sie? BSR-Kieztag.
Und hier steht so wie bei mancher Toilette, bitte den Schneiderraum sauber hinterlassen. Ist das?
Genau, wir haben nämlich Mäuse gehabt.
Ach, ehrlich?
Wenn man hier irgendwie, wenn man seine Lebensmittel hier lässt, dann holen die Mäuse das.
Ja.
Wir gucken mal.
Nee, das ist ja nicht gut.
Irgendwo reinschauen kann. Natürlich alle schwer am Arbeiten. Hier zum Beispiel seine Kollegin.
Hallo. Hallo. Guten Tag.
Ja, es gab mal eine Zeit, da haben wir es noch umarmt. Ne? Ah, jetzt ist wieder alles so bald. Ja. So, oder? Ist das auch, ne?
Und?
Ja. Das nennt man jetzt Schneiderraum hier.
Ja, das ist hier der Schneiderraum.
Sieht aber heute nicht anders aus als bei uns im Studio, bloß dass die Mikrofone fehlen. Aber die Software ist natürlich eine andere. Ich habe gehört, ihr werdet demnächst mit Adobe Premiere schneiden. Ist das schon? Nee.
Nein.
Was schneidet ihr? Mit welchem?
Wir schneiden mit Avid.
Noch mit Avid?
Ja, Mensch. Ja. Ja, wenn ich bis 73 geboren wäre, dann hätte ich mich beworben. Ein Jahr, 51. Tschüssi. Ja. Tschüssi.
So.
So. Was haben wir denn hier? Ja, das hatten wir. Das war also eine Supercutterin.
Oh, okay. Überall läuft hier irgendwas immer, ne?
Läuft hier irgendwas. Das ist jetzt, ja, genau.
Das hört sich an wie so eine Vertonungskabine, ne? Kann das sein?
Ja, hier wird noch vertont. Also irgendwann mal wird das hier abgeschafft. Die Synchronstudios, die wir gerade gesehen haben, werden irgendwann mal abgeschafft. Das heißt, man schneidet dann hier die Beiträge und vertont sie hier auch gleich. Dann brauchen wir kein Synchronstudio mehr, dann brauchen wir keinen Synchronregisseur oder Techniker, sondern wird das alles hier direkt im Schneiderraum gemacht. Also eine von den Sparmaßnahmen, mit denen wir jetzt in Zukunft dann auch leben müssen, ne?
Die Kabine ist hier nicht größer als ein Dunkelbad im,
ja, das macht aber nichts.
Im Marzahn.
Das macht nichts.
Nee, ich sag nur, um das mal zu beschreiben.
Ach so, ja.
Gut. Reporter müssen wir beschreiben, Uli.
Jetzt können wir noch mal gucken, ob wir noch den dritten Stock finden. Da, wo die Abendschau früher mal war. Aber vielleicht ist es auch uninteressant. Nee, lass uns lieber zur Maske gehen. Maske ist immer interessant.
Mit den Tüpchen und Pinseln und so.
Vielleicht können wir da
ja
mal.
Das ist ja das Seltsame, dass man früher die Maske hatte, weil man sonst überhaupt nichts sah. Die elektronische Kamera brauchte hellere Haut, als damals die Menschen hatten, logischerweise. Und deswegen ist überhaupt die Maske erfunden worden. Neben der ganzen Filmerei natürlich, ja. Auf Ufa und so.
Oh, hallo.
Dich nicht glänzen zu lassen.
Das ist die Dame, die wir gerade auf dem Schnittplan gesehen haben mit dem...
Die super Schnittmeisterin?
Nein, die super Reporter.
Ah, okay.
Ja,
so.
Mit dem auch Namen polnischen Ursprungs.
Korrekt, Kuborowicz. Hallo.
Mach so einen kleinen Abschiedsrundgang mit
Uli.
Unserem RBB-Maskottchen, sage ich immer.
Ja, du fehlst uns auch schon sehr, Uli. Gut, dass du immer noch in unseren Gruppen wenigstens
überall bist. Ja, meine... Am 31. Mai.
Sehr gut, dann sehen wir uns da.
Tschüss, meine Liebe. So. Guck mal, jetzt kann ich dir... Hier ist gerade keiner drin. Guck mal, das ist das Abendschau-Reporterzimmer. Und wie wenig Menschen da drin sind, ne? Sind die alle draußen und arbeiten.
Bist du sicher? Oder ist die Sendung nicht schon fertig, im Prinzip?
Nein, nein, nein. Woran erkennst du, dass Uli Zelle hier seinen Raum hat? Hier dran. Guck mal, weil alle Schreibtische sind leer, rein digital. Und hier ist jetzt mein Schreibtisch. Im Plakat der Band natürlich.
Die grauen Zellen, du hast das richtig.
Da rum.
Du bist Sänger einer
genau.
Rolling Stones Coverband.
Genau, nicht Rolling Stones, wir machen alles. Wir machen Beatles, Bee Gees, Rio Reiser. Wir machen alles.
Ja.
Wir machen alles. Und das war mal eine Show, die ich gehabt habe im Schlossparktheater, Ulis Nachtcafé. Da ist die Band aufgetreten. Ne?
Ja.
Und die Band, sind diese netten Herren hier. Das ist nicht noch ein Jugendfoto.
Aber ist das, wurdest du da mehr oder weniger überredet oder ist Singen von Anfang an
deine Leidenschaft? Nein, das habe ich mir gewünscht, zu meinem 50. Geburtstag. Also vor 24 Jahren habe ich gesagt, ich möchte mal in einer Band spielen.
Ach, ehrlich?
Und ja.
Und daraus ist jetzt bis
und daraus
heute
sind die grauen Zellen geworden, die dann seit 24 Jahren jetzt auftreten. Ja.
Ja.
Möchtest du eventuell einen Mango?
Nee, ab 5 Gramm im Mund wird es undeutlich.
Ach so, okay.
Alte Radioweisheit. Mm. Ihr Fernsehleute habt ja zwischendurch auch noch ein Bild.
Stimmt.
Ja, siehst du, jetzt bist du nämlich blockiert gerade. Jetzt kannst du nicht reden, jetzt muss ich reden. Also dieser Raum ist ungefähr so groß wie, ich sag mal, 2, 3 Wohnzimmer. Lauter Schreibtische mit Flachbildschirm, so wie man es kennt aus Newsrooms.
Und alle leer, weil papierlos. Nur ein Schreibtisch ist bepackt mit Papier und das ist meiner.
Mhm. Sehr schön. Und dann gibt es hier so eine rote Kuschel.
Ja, noch keiner. Hier kann man sich zurückziehen, Gespräche führen. Stört die anderen nicht beim Telefonieren.
Hm.
Oder wenn die Nacht so lang war, auch mal ein bisschen sich hinlegen, geht alles.
Ja, aber es ist nicht so irgendwie, dass man sagt, der RBB verschwendet seinen Beitrag.
Nein, auf keinen Fall.
Einkommen.
Nein.
So. Da sieht es in anderen Funkhäusern mitunter viel luxuriöser aus.
Dann gehen wir jetzt mal zum, ja genau, dann gehen wir jetzt mal zur Maske,
ja,
die nämlich jetzt neu hier im ersten Stock ist. Ja. Die Maske ist jetzt hier, schau mal.
Mhm.
Hier müssen wir.
Max, du verlierst hier Orientierung
nicht. Nein, nein, nein. Du weißt natürlich nicht, ob jemand da ist bei der Maske. Und vor allen Dingen, wer da ist. Sieht alles ziemlich leer aus. Aber hier ist die Maske. Eigentlich schon.
Eigentlich.
Aber kein Maskenmensch.
Na, Fernsehen geht manchmal auch von alleine, du.
Nee.
Nee.
Doch,
ja.
Hier ist ein Mensch. Frau Zacher ist hier. Guck mal, das ist Frau Zacher.
Wir machen so ein kleines Social Radio Porträt mit Uli Zelle zum Abschied. Und er führt mich gerade so ein bisschen durch die heiligen Hallen der Abendschau.
Ach, ist das nett. Abschied.
Leise.
Ach,
von Uli kann man sich nicht verabschieden.
Wie geht's dem Jane?
Dem geht's super.
Sie hat nämlich einen super Partner, muss man wissen, den sie sehr liebt und verehrt und von dem ich immer die besten Dinge höre.
Schön.
Hat er wieder, ist wieder schlank, ne? Wieder?
Ja, natürlich. Oh. Aber du bist doch auch schlank.
Nicht, nein, nein. Also jeweils, die Maske ist dafür da, dass du einmal vor einer Sendung ein bisschen beruhigt wirst.
Weil ach, ehrlich?
Es gibt dir ein gutes Gefühl. Ja, ja. Wenn du da sitzt, kriegst du den Umhang um. Die meisten sagen sie auch ein paar nette Worte und schminken dann, lassen sich Zeit dabei.
Wie lange braucht man, um dich fernsehgerecht zu schminken?
Wie lange brauchen die Moderatoren? 15 Minuten?
15 Minuten ungefähr.
15 Minuten.
Bei ihm braucht man da schon länger oder eher schnell,
nein, weil er erfahren ist? Nein, bei mir gibt man sich nicht, die, hat man sich nie die Mühe gegeben. Ich habe immer gesagt, da, die lassen mich einmal gegen den Schwamm laufen und dann ist gut. Also nicht mal die Augen, ja, ein bisschen, ja, ja, wehen, die wegmachen oder so, nein. Oder Kinn mal ein bisschen einlegen oder sowas. Mhm. Ne? Das machen die meist gar nicht. Und wenn man dann sagt, naja, aber wie sehe ich denn aus? Ich habe meine Maskenbildnerin dann einfach gesagt, ja, was ist denn los? Hast du schon mal auf dem Tacho geguckt, wie viel du runter hast? So, klar, dass es so aussieht. Ja, aber sonst, sie war trotzdem sehr nett.
Hm? Ja, ja.
So, das ist also, wie gesagt, Frau Zacher, eine der Liebsten hier. Und jetzt müssen wir Frau Zacher leider verlassen. Wir sehen uns.
Ja, Uli, bis bald, ne?
Bis bald.
Bis bald.
Dankeschön, Frau Zacher.
Wo geht's denn lang? Jetzt hier?
Das war hier mal der Empfangsraum für die Groß... Oder ist er immer noch Empfangsraum für Nur?
Ja.
Ja. Also, wenn Dieter Nur lädt, dann kommen die Menschen hier hin, die Gäste dürfen sich hier so ein bisschen umtun. Ja, das ist Dieter Nur, also eine der wenigen großen und sozusagen Produktionen im nationalen Programm, die wir noch haben.
Die und hier ist die Autogrammwand?
Ja, die haben sich alle verewigt hier. Ich kenne nicht einen einzelnen davon. Wer ist Popel? Wer ist Adam? Wer ist...
Ja.
Ne? Man kennt irgendwie keinen.
Nee, ich muss ehrlich sagen...
Hier ist ein Ricardo Lange,
okay,
oder Ricarda. Nee.
Ricarda, oder?
Nee, ja, Ricardo. Ja, ja, aber kein Ricardo Lange. Edith Schröder.
Vielleicht ist das ja auch gar nicht so ernst gemeint, sondern...
Mhm. Ich glaube schon.
Ja, ja, doch, okay. Ja.
Und dann gehen die in die Studio. Vielleicht sollten wir den Weg ins HDR mal nicht einfach nur antreten, indem wir da durch diese... aufgegebene Cafeteria gehen, sondern vielleicht sollten wir mal einen besonderen Weg gehen, den ich dir ganz gerne zeigen würde.
Ja, ich wär jetzt hier sozusagen den klassischen Weg an der Cafeteria
vorbei. Den wärst du jetzt gegangen, genau.
Ja.
Aber alles, was wir hier sehen, diese ganze Front dort hinten, dieser ganze Bereich hier, all das ist hier aufgegeben. Das sind hunderte von Quadratmetern, die jetzt brach liegen und ungenutzt sind, weil sie baupolizeilich abgemeldet sind. Voreilig muss man dazu sagen, weil wir können sie jetzt nicht nutzen. Weil wenn man sie wieder nutzen wollte, müsste man baupolizeilich nochmal alles wieder prüfen, Brandschutz.
Aber das war auch im Zuge des geplanten digitalen Medienhauses vielleicht? Im
digitalen Medienhaus sollte das abgerissen werden und neu gebaut werden. Nun gut, dann hat man aber alles weggerissen. Das ist also der Durchgangs-Stilllegungsbereich. Ne?
Ja, ja.
Hier geht es nicht durch, aber es gibt noch einen geheimen Weg, den ich dir jetzt zeige.
Wir müssen sagen, seit 1985 bist du im Fernsehen, seit 1984 genau, im Radio. Also das ist jetzt hier schon fast eine zweite Wohnung, oder?
Richtig. Man ist wirklich sehr vertraut mit dieser Immobilie auch mittlerweile. Man kennt das alles. Hier zum Beispiel ist die Mats. Es sind auch ganz, ganz liebe Kollegen, die immer die Beiträge einlesen. Komm, du schmeißt sowieso 90% weg, dann können wir das auch noch zum Wegschmeißen.
Nein.
Also, das ist nämlich ganz nett.
Weggeschmissen.
Ganz nett. Also wenn du gedreht hast, bringst du das Material zum Ingest, zur Mats. Und die Kollegin... Und Kollegen, Achtung,
ui. Jups, ja. Das ist die...
Die Kolleginnen und Kollegen.
Die Falle, wenn man rückwärts läuft, Uli.
Hier, man muss dann hier drücken, dann kommst du mit rein. Da öffnet sich die Tür, da ist gleich der Chef des Ganzen. Und das sind die lieben Kollegen der Mats. Normalerweise sind die Frauen. Aber die Männer sind auch nett.
Und was passiert hier? Es gibt ja keine Mats-Bänder mehr.
Nein, hier geben alle Reporter geben hier ihre Karte ab. Oder... kommen mit ihrem Handy und laden das sozusagen ein, was sie mit dem Handy gedreht haben.
Früher sagte man da bei uns beim Hörfunk Formatwandler oder Züter dazu, zentraler Überspiel- und Tonträgerraum.
Das klingt super.
Ja.
Züter.
Ja, Züter.
Aber den Wünschen, den Hummeln und den ersten Züter.
Den ersten Züter, okay. Und was gibst du jetzt ab? Hast du irgendwas, was du abgeben kannst?
Nein, ich kriege gerade eine neue Nachricht. Jetzt ist es traurig. Gewissheit bei dem Feuer in einer Villa in Spandau. Der entdeckte Tote ist Berlins Feinkostkönig Dietmar Rogacki, 68 Jahre. Fast jedes Kamerateam hält irgendwann mal bei Rogacki zum Mittagessen.
Mhm. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
So, Herr Wagner.
Ja. Also immer Breaking News,
Felix? Breaking News, genau, müssen wir mal zwischendurch haben. Ne?
Jetzt kommen
sozusagen. In diesen Schränken lagern dann ja irgendwelche Akten, die man nie wieder braucht, aber sie lagern einfach. Ne?
Und hier haben wir noch alte Mats.
Guck mal hier, die alten Mats, das ist die große Kassette, die große Sony-Kassette, ne, mit einem Band da drin.
Ja.
Kann man das rausziehen?
Also die sieht größer aus als das, was wir vom VHS...
Oh, ne, da ist ein Band dran, ne? Das ist so richtig noch...
Darfst du dann nicht anfassen?
Ja, also dann ist ein kleiner Knick da drin jetzt. Hier, sowas.
Das sind schon die digitalen, glaube ich.
Nee. Also ja, digital ist alles, ne?
Nee.
Atmo.
Es gab auch analoge Kassetten. Aber ich glaube, das sind schon die kleinen Digi.
Verrückt, ne?
Ja. Tja, Mensch.
Wenn einer beim RBB sozusagen von seiner Position gefeuert wurde, aber ein Recht hatte, noch weiter hier arbeiten zu können, dann durfte er Kassetten löschen.
Das ist Quatsch.
Jetzt gehen wir mal hier lang.
Ja. Das, was du mir jetzt hier erzählst.
Ja. Das ist dann, oder in der Poststelle.
Poststelle. So, jetzt sind wir im Treppenhaus im Übergang zum Haus des Rundfunks.
Nein, das sind wir nicht. Wir sind jetzt im Treppenhaus immer noch des Fernsehzentrums vom Bereich in Betrieb zum Bereich außer Betrieb.
Aber es riecht hier immer irgendwie so, als wären die Toiletten schon
abgestellt.
Ja.
Mhm. Ja, das ist schade. Man, das ist eine riesige Immobilie, die hier einfach jetzt so rumsteht und nicht genutzt werden kann. Und natürlich auch nicht mehr wirklich gepflegt wird. Also das, da wird nicht mehr wirklich gewischt. Das haben sie hier nur in die Ecke gestellt.
Es erinnert mich so ein bisschen daran, als ich zur Wendezeit noch mal durchs Funkhaus Berlin in einer Leperstraße gelaufen bin, wo auch alles abgestellt war. Das vereinigt dann Ost und West dann doch irgendwie.
Obwohl, die Naleperstraße ist ja mit neuem Leben wieder gefüllt worden. Ne? Da ist ja Herr Uwe Farbig, der das ja
wirklich. Durftest du den mal interviewen?
Habe ich auch interviewt, ja.
Bei mir hat er kein Interview gegeben.
Ja, da gibt auch keine Interviews mehr. Das war, glaube ich, nur ein einziges Mal, ganz am Anfang. So, und jetzt kommen wir in den sogenannten Stilllegungsbereich. Guck mal, das
Durchgang ist ja verboten steht hier.
Ja, das ist immer so.
Mit dir ist man ja sicher, nicht?
Hier ist man sicher, der sogenannte Stilllegungsbereich.
Ich meine mit dir, also...
Ja, eigentlich ja.
Ja.
Warte mal, kann ich den hier nochmal zeigen?
Nicht, dass ich hier noch ein Dienstvergehen mache.
Nein, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass sich eine Tür hinter uns schließt und wir nie wieder rauskommen und dann auch kein Handyempfang haben. So,
aber wäre das nicht ein schöner Tod, wir beide?
Nein.
Nein.
Das deutsche Fernsehballett hat hier getanzt. Man ahnt ja nicht, dass dieser RBB ja viele Untergeschosse hat.
Aber jetzt sind wir schon so in der Todeszone, oder?
Ja, wir sind schon in der Todeszone, aber keine Angst, sind die Türen...
Du kennst sie aus.
Ich kenne mich auch so, guck mal. Und da hat man jetzt hier unten nur einen zweiten Keller. In dem zweiten Keller beispielsweise.
Sag mal, wie oft hast du denn diesen Weg genommen? War das irgendwie sinnvoll?
Guck mal, da konnte das Ballett dann proben. Und davon gibt es jetzt drei solcher großen Räume. Drei solche Probenräume unter jedem Studio, weil über uns ist Studio A, B und C und nur noch A wird betrieben. Das ist jetzt alles Stillstand.
Weil es gibt kein Fernsehballett mehr. Also zumindest
es gibt kein Fernsehballett nicht mehr und die Räume kann man ja auch nicht mehr benutzen. Wir wollen trotzdem das Licht ausmachen.
Ja, auf jeden Fall.
Wir wollen ja sparen.
Also das war ein riesengroßer Saal, wie man sich so ihn vorstellen kann. Wenn man, ich sag mal, früher Sportunterricht in der Turnhalle hatte, vielleicht etwa die Hälfte in der Größe. Und Uli Zelle versucht jetzt gerade das Licht zu löschen. Ah, jetzt ist es gelöscht.
Ja. Jetzt gehen wir mal hoch.
Ja, gerne.
Wenn das deine
ich will hier wirklich nicht mit dir.
Wenn das deine Füße
länger als nötig sein.
Wenn das deine Füße noch erlaubt.
Gott, ich dachte eben, die Tür muss ich nicht.
Dann muss ich mal gucken. Was weißt du nicht, wo man das Licht anschaltet?
Oh. Das ist schwach, Uli. Ich dachte, du kennst dich aus.
So, jetzt schauen Sie mal bitte.
Das ist ein Studio.
Sag mal, das ist ein Studio. Davon von, wir haben jetzt zwei solche toten Studios.
Ja, aber schon länger, ne?
Ja.
Meist war das Studio A bespielt.
A wird noch bespielt. Das ist jetzt B und C.
Was war hier früher drin, als hier noch Leben in der Bude war?
Hier wurden Fernsehspiele produziert. Hier wurde richtig großes Fernsehen gemacht. Da oben war dann die Regie. Hier wurde richtig Programm gemacht. Ja, schon toll.
Ja, ja. Und was passiert dann, wenn die Intendantin das Haus verkauft
hat? Also, ich glaube, das Gebäude steht unter Denkmalschutz.
Ja, ja, aber das heißt ja nicht, dass man hier nicht ein OP hinbauen kann.
Das könnte man theoretisch machen.
Und außen schreibt man Studio B ran.
Ja.
Naja, das war ja tatsächlich mal, Uli, der Plan eines Schönheitschirurgs.
Ja?
In der Naleperstraße.
Ach so.
Der wollte dann auch noch eine Seilbahn rüberziehen zum Plenterwald.
Ja.
Aber glücklicherweise hat er dann keine Lust mehr gehabt.
Ich guck mal nochmal, ob wir in die Regieräume kommen. Ist ja für die Vergangenheit ist es ja ganz gut, weil vielleicht sind wir die Letzten, die hier noch durchgehen.
Richtig.
Na, weil das könnte bald alles vorbei sein hier.
Ich könnte so fast wetten, dass sich da keiner mehr für interessiert.
Na, hier, schauen wir mal. Hier. So.
Das sieht ja auch so ein bisschen schalldicht aus. Zumindest sehen die Wände so aus, auf Rücken noch keine. Nee.
Ah, nee, das ist jetzt hier schon zugemacht. Das hat schon der. Hier war die Regie drin. Das hat schon, ich glaube, der WDR zwischen genutzt als was auch immer. Ich weiß nicht erst was.
Na, das könnte man so für irgendein Fernsehspiel.
Nee, die haben, glaube ich, nur gelagert hier drin.
Für irgendein.
Bin mir nicht ganz sicher.
Häftlingfilm oder so.
Schauen wir mal in die nächste. Ich glaube,
das. Nee. Nicht, dass wir jetzt nicht mehr rauskommen.
Doch, wir kommen raus. Doch. Wir kommen raus.
Gepäck. Nee, kein Zutritt. Alles. Bereich gesperrt. Gut. Überall abgeschlossene Tür. Und durch die wir gekommen sind. Ah.
Ja.
Ja, ja, ja. Mein Gott.
Hier noch.
Treppe J3. Nur falls man uns irgendwie suchen muss.
Ja. Da gucken wir nochmal. Warte, was ist das für eine Klinke? Da an der Tür? Ja, da ist nochmal eine Klinke. Das heißt, wir kommen auch wieder raus.
Ehrlich?
Ja.
Also ich vertraue dir.
Was?
Weil wem sollte man vertrauen, wenn nicht dir?
Ja, man muss in dem Fall tatsächlich. Ei, ei, ei.
Macht das was mit dir?
Ja, es ist ein bisschen traurig, finde ich, dass man so sieht, wie großes Fernsehen kaputt gemacht wurde. Aha, hier sind wir jetzt wieder. Wollen wir nicht schon mal?
Na, wurde es kaputt gemacht oder hat sich nicht einfach auch die Technik verkleinert?
Die Technik hat sich verkleinert, na klar, logisch. Waren wir denn da schon?
Du kannst mir das gar nicht drehen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war.
Hier waren wir. Hier war ja das Vermauerte, ne? Oder? Nee, guck mal, hier ist das, was ich dir erzählt habe. Guck mal. WDR Media Group. Die hatten sich hier mal eingemietet. Und warum, kann ich dir leider nicht sagen.
Naja. Aber hätte vielleicht Katrin Fernau gewusst, aber sie ist ja nicht mehr bei uns.
Nee, hier darf man nicht anfassen.
Oh Gott.
Hier gibt's, guck mal hier, lass doch einmal die Stromkabel.
Nee, komm bitte raus. Wir wollen jetzt noch auf die letzten Meter.
Ja, okay. Ja, war sehr nett. Lassen wir, glaube ich, rein, ne? Oder?
Nee.
Ja, das ist schon sehr traurig. Jetzt gehen wir aber wieder runter auf die sogenannte Studiostraße. Ja. Die ist nämlich sehr interessant. Ich weiß noch nicht, ob wir hier das Licht, war das an? Ja, es ging automatisch an, ne?
Ja, ich glaube, ein Bewegungsmelder.
So, runter.
Ja, jetzt ist deine Expertise gefragt. Ich muss mich hier auf das Interview mit dir konzentrieren.
Ja, das stimmt.
Nicht, dass wir wie Hänsel und Gretel.
Archive, guck mal.
Ja.
Oh, sind leer.
Leer?
Keine Archive mehr. Alles weg. Wie viel Immobilienmasse das ist. Das ist unglaublich, oder?
Naja, also vielleicht freut es ja irgendjemanden und dann.
Irgendwann mal, wo wir es abreißen müssen, ne?
Ja.
WC. Ja.
Musst du mal? Dann können wir eine Pause machen.
Nee. Komm, wir gehen mal runter.
Ja.
Wir gehen mal runter. Ach, jetzt sind wir ganz hinten. Guck mal.
Naja, wollten wir da nicht hin?
Oder ja, sind wir jetzt? Ist gut.
Ja.
So. Die Tür, ja. Hat einen Griff. Türen, ja. Die einen Griff haben. Ja, genau. Das ist der frühe, da drüben war der Betriebsarzt.
Ach, ihr hattet sowas auch, ja?
Ja, Betriebsarzt gab es hier.
Ich kannte das jetzt nur vom DDR-Rundfunk. Da gab es ja alles. Da gab es ja auch gelegentlich mal Bananen. In der HO, wie es mal hieß. Manche sagten auch Konsum.
Genau, Konsum oder Kaufhalle.
Ja, aber im Funkhaus in Berlin gab es quasi doch eher nur so einen kleinen Kaufmannsladen.
Guck mal, das hier ist die große Studiostraße gewesen. Guck dir das an. Studio C, Studio B.
Wenn du jetzt was rausbrüllen könntest, Uli, mach dir doch mal Luft.
Ja, hier hätten wir doch ein schönes Medienzentrum bauen können. Dazu brauchen wir doch nicht einen, was ich was, 600 Millionen teuren Neubau.
Nur 300
Denn das
Millionen.
Kann man noch, wie viel sind das gewesen?
Nur 311 Millionen.
311 Millionen. Ja. Brauchen wir 311 Millionen für ein neues Medienzentrum? Nein, wir haben doch hier Substanz gehabt. Und ich glaube, das neue Fernsehen zeichnet sich nicht durch architektonische Äußerlichkeit aus, sondern durch die Qualität innen. Das sage ich im Content, das ist doch das Entscheidende. Hier hatten wir Schlosserei, Tischlerei, Lagerhallen. Hier wurden die großen Bühnenkulissen gefertigt und dann letztendlich auch bereitgehalten. Gut, jetzt brauchen wir alles nicht mehr, weil wir jetzt ja also jedes Bild auf die Digiwand bringen und nicht mehr so eine Kulisse hinstellen müssen.
Ja.
Guck mal hier, was war denn hier? Guck mal. Die Schlosserei.
Ja, und hier ist noch ein großes SFB-Logo.
Ja.
Mit der sogenannten Schießscheibe, das ja eigentlich ein Sender sein sollte mit den sich ausbreitenden Wellen. Aber liebevoll den Schießscheibe genannt.
Schauen wir mal, ja, wenn man irgendetwas gebrannt hat, dann muss man wahrscheinlich die giftigen Dämpfer absaugen, was auch immer es sein mag, von so einer Schlosserei.
Na, ich glaube, das war Ozon, was dann entstand, oder? Kann das sein?
Jetzt müssten wir eigentlich auf einen Flur kommen. Ja. Guck mal, das ist dieser sogenannte Stilllegungsbereich, der jetzt da hinten durchgeht.
Ah, wir sind sozusagen wieder auf dem alten Weg.
Wir sind auf dem alten Weg. Soll ich jetzt diese Tür nicht zuschlagen, weil die hat ja keinen.
Na, ich halte sie auf und du testest mal, ob das Treppenhaus.
Naja, ob Treppenhaus unten rauskommt, ist die Frage. Doch, geht.
Was schlägst du vor?
Soll ich? Warte mal, ich schlag mal Folgendes vor. Ah, nur zur Sicherheit, falls welche nicht mehr rauskommen.
Ich merke schon, du willst mit mir nicht eingeschlossen sein.
So.
Schade eigentlich. Ich könnte noch so viele Geschichten von dir hören in der Zeit, wo wir
das ist wunderbar.
Die Rettungskräfte sozusagen abwartenderweise.
Jetzt zeige ich dir noch mal einen Ort, der für mich auch immer ganz wichtig war. Und zwar hier. Dieses ist der Flur, wo die Kameraleute saßen, die Einsatzzentrale. Mhm. Und hier sind wir dann hingegangen, wenn wir mit einem Team rausfahren wollten. Dann ging es hier hin. Dann saßen die Kolleginnen und Kollegen da und warteten dann auf ihren Einsatz. Ja, aber mal Corona-Zeit noch Maske tragen.
Aber so spektakulär sieht es nicht aus. Es sieht einfach aus wie wahrscheinlich überall auf der
Welt. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber es war eben für uns von einer gewissen Bedeutung. Komm,
ich komme.
Das ist hier. Also, diese Tür ging es. Hier war die Einsatzzentrale der Kamera, Leute. So, gehen wir rein. Hallo. Dann fragte man den Disponenten, mit wem fahre ich jetzt raus? Dann sagte mir der Disponent, ja, du fährst mit Eva raus. Dieser Raum war voll mit Sofas, Tischen.
Nochmal ein ähnlicher Raum. Tja, leer. Leerstand.
Und von hier ging es dann raus in die Welt.
Aber jetzt mal im Ernst, irgendjemand muss doch die Arbeit machen, die hier gemacht wurde in dem Raum. Wo machen die das?
Das kann ich dir auch noch zeigen. Das wäre dann sind wir schon im Haus des Rundfunks.
Ja,
dann sind wir theoretisch ja auch dann mit diesem Gebäude hier durch. Aber ich finde es gut, dass das nochmal festhältst, weil das werden wir nicht mehr so erleben.
Nee, eben.
Ja, es wird irgendwann mal dann abgerissen. Hier zum Beispiel kann man einen Blick reinwerfen in die frühere Lagerhalle. Guck mal hier.
Das sieht aber wieder aus filmreif.
Großes Kellergeschoss. Ne?
Haufen Gitter, wie von manchen Pitas, so in der gewebten Art. Und dann, ja, wie man es so kennt, Lagerhalle.
Aber da offensichtlich steht noch ist da jemand noch.
Das erste, hier könnte man wirklich auch einen tollen Film drehen. Du, ich sag mal so wie Stargate, ja, kurz vorm Sterntor.
Ja. Also hier wurden Kulissen gelagert. Dinge, die man öfter brauchte, die nicht nach einer Produktion weggeworfen wurden. Die wurden hier gelagert.
Ah, toll.
Zweigeschossige Lagerhalle, sehr dunkel, sehr finster. Vergittert deswegen, damit hier aus dem ersten Stock nichts runterfallen kann. Ins Parterre von den ganzen Gegenständen.
Ja.
Also eine
Sie haben schon mehrere Drehbücher im Kopf, wie man das
nutzt. Ja, das kann man wirklich gut nutzen.
Vielleicht ein Hinweis für die Ufa-Scouts, die immer Drehorte suchen.
Stimmt. Wenn es denn die Baupolizei erlaubt. Aber das denke ich mal, das wird sie ja. Und dort hinten ist dann das befreiende, die befreiende Tür.
Die Tageslichttür.
Tageslichttür. Immerhin, die hat von innen eine Klinke. Das heißt, man kann da dann auch durch.
Ja, beruhigend.
Warte mal, hier hatten die Kameramänner immer ihre hier schon mal als Vorab. Bis zum 30.08.2021 müssen alle Spinde in Berlin leergeräumt werden.
Also hier war irgendwie fair kein Mensch mehr?
Die Kameraleute hatten hier ihre Spinde und mussten die dann leerräumen. Und die Spinde, ein Spind steht noch da. Mal gucken, wer da noch was drin gelassen hat.
Die kennst du natürlich alle mit Namen.
Nein, die Spinde sind so gut wie leer.
Rotkäppchensekt.
Ja, gut. Also früher wurde mal Alkohol getrunken im RBB.
Ja, aber Ostsekt. Ja, nein, lieber, im Ostsekt, SFB.
Ja.
Das ist doch schon mal toll.
Nee, es ist so gut wie alles weg, ausgekehrt.
Ja, ja, ja.
Ja, schon verrückt.
Tja, und wo guckt man jetzt hier hin? Was ist das?
Da guckt man sozusagen auf die Hintereinfahrt, Betriebsarzt, Energiezentrale, Haus des Rundfunks.
Ja, dann
ist haben wir sozusagen, wir haben es vom Fernsehzentrum durch diesen ganzen Altbau, wenn man so will, der ja kein Altbau ist, sondern ein 60er-Jahre-Bau ist, nach hinten durch gefressen und sind jetzt hier und verlassen jetzt sozusagen diesen Anbau, den Sperrbereiche.
Und wo warst du im Haus des Rundfunks?
Da gucken wir jetzt nochmal hin.
Wo war deine erste, war das SFB 1 oder was hast du?
SFB 2.
Ah, die Welle, die ich lieber gehört habe.
Und die Berolina.
Aber das Problem war, bei SFB 2 gab es nur auf UKW, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, auf UKW, ja klar.
Und da war der Empfang vom Scholzplatz bei mir zu Hause in der Nähe vom Tierpark miserabel. Ja.
Okay.
Aber mit ein bisschen Antennenaufwand ging das rein. Ja. Aber insofern habe ich natürlich als Kind eher SFB 1 gehört. Auf der 567 Kilohertz. Und kam erst später zu SFB 2 und merkte, SFB 2 ist das Programm eigentlich für mich. Was hast du da gemacht?
Der Reporter. Guck mal, da entsteht dieses Bild. Das eine Bild, was da draußen oder da oben hängt. Da stehe ich hier mit dem Wehen.
Ja, jetzt haben wir gerade so ein bisschen...
Man hat mal Gegenlicht, man sieht es eigentlich. Das berühmte Parkhaus. Hier stand übrigens früher mal, wo diese Neubauten sind, da stand ein Kriegsbunker. Denn hier wurde ja Radioprogramm gemacht bis zuletzt. Ja. Da stand ein Kriegsbunker, ein großer Bunker.
Wir haben ja gerade kürzlich erst gesagt, dass er vielleicht sogar am 4. Mai schon gesendet wurde, bevor der Berliner Rundfunk am
4.
Mai offiziell sendete.
Das kann sein.
Ah, da war der Bunker.
Da war der Bunker und da lagerten wir dann nach... sozusagen dem Zweiten Weltkrieg und nachdem das wieder übernommen wurde hier von den Briten, lagerten die Filmrollen. Also alles, was auf Film war, wurde dort sicher gelagert.
Ja.
Haus des Rundfunks. Und hier gibt es diese berühmte Ü-Wagen-Szene. Hier steht ein, fährt in den 30er Jahren Nazi-Zeit ein Ü-Wagen, hält hier nochmal an. Man sieht das Haus des Rundfunks im Hintergrund. Der Reporter lehnt sich nochmal aus der Beifahrertür und der Redakteur sagt noch ganz deutlich, 3 Minuten und nicht länger. Jawohl, Herr Hitler. Und dann fuhr er weg. Und so diese.
Sehen, können wir jetzt hier rein?
Wir gehen hier rein. Ah ne, wir könnten noch da reingehen. Warte mal, wir gehen lieber hinten rein.
Na, ich weiß nicht, du bist ja der...
Doch, wir gehen hinten rein. Ja. Guck mal, das ist unsere Fahrbereitschaft. Oder sowas ähnliches, ne, oder?
Habt ihr noch Autos?
Es gibt noch ein paar Autos. Natürlich gibt es auch, die sind aber alle elektrisch. Hallo?
Ja. Das hat ja Frau Schlesinger eingeführt.
Die Elektroautos, ne? Ja, genau.
Hab mir sagen lassen, die durften in der Anfangszeit nicht richtig parken, weil es noch keine Genehmigung gab für Elektrofahrzeuge auf Gehweg parken. Aber ihr müsstet ja da vielleicht dann doch mit eurem...
Teilweise waren ja diese Parkgenehmigungen auch gesperrt, weil das kostet natürlich sehr viel. Man muss ja einiges an Geld in dem Senat zahlen, damit man diese Genehmigung hat. Und das wurde man nicht mehr...
Aha. Das heißt, der RBB hatte nicht per se eine Sondergenehmigung?
Nein, nicht per se. Es muss bezahlt werden.
Warte mal, bleib mal hier jetzt.
Das ist ganz wichtig.
Das ist die Graffiti-Wand, in Anführungszeichen. So sah das aus, als die Russen hier offenbar...
Richtig. Genau.
Am 13. Mai zumindest den Berliner Rundfunk wieder in Betrieb nahm.
Ja.
Ist das echt oder ist das jetzt eine Nachstellung? Nee, das ist echt.
Das sind echte Graffiti. Sie sind echt reingekratzt, die sind erhalten worden oder erhalten geblieben und dann restauriert worden.
Ah, am 2. Mai haben es besetzt, aber am 13. Mai.
Offiziell wieder den in Betrieb,
genau. Aus Tegel. Hier spricht Berlin.
Genau, 1951, in meinem Geburtsjahr, wurden in aller Stille die technischen Einrichtungen abgebaut und in den sowjetischen Sektor dann gebracht. Und 1956 war dann das Gebäude leer und dann konnte man hier wieder anfangen mit dem Sendebetrieb.
Mensch, Mensch,
die Kameraleute, die da ihre Bude dort hinten hatten, die Kameraleute sind jetzt hier. Guck mal. Gehen wir hier mal rein. Hier sind die Kameraleute untergebracht. Hier zum Beispiel. Da sind schon mal zwei. Ja. Hier haben sie ihre Schränke. Das ist zum Beispiel hier der Ehemann. Ja, und das ist der Kommissar.
Wir machen noch mal den,
wir wollten euch
Rundgang
mal kennenlernen.
Genau.
Du bist ein Drohnen, du bist der Drohnenflieger. Hier läuft jetzt, DJI.
Es wird alles aufgezeichnet.
Sehr schön.
Ja. Alles aufgezeichnet. Wir
schneiden da wieder alles mit.
Ja. Der Ehemann war ja mit uns oben auf dem Dach.
Ja,
mit der
ich habe unten noch
richtig, auf dem, auf dem Treppenhaus Kubus, ne? Haben wir oben gespielt.
Mit war Uli ein einfacher Reporter oder gab es da mal Sondergüter?
Sprechen Sie mal, Herr Malik. Sag du doch mal die Wahrheit. Sag du doch mal die Wahrheit.
War ja schwierig. Hat er nicht gesagt, er möchte...
Uli war der Beste.
Oh.
Ich habe wunderschöne Dienstreisen mit ihm, ja.
Wie war das nicht schön? Ja, und die scharfe Wurst haben wir gegessen.
Aber was machte der RBB an der Ostsee oder der SFB?
Wir hatten Berlin live unterwegs, da durften wir auch mal ein paar Sendungen, als die Berliner dort in die Ferien fuhren, durften wir an die Ostsee in den Harz, nach Thüringen. Ja. Mhm.
Wochenende mal nach Hause.
Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus, Kommissario.
Bin ja auch quietschfidee, frisch aus dem Urlaub.
Ach, was im Urlaub? Ach, schön. Wisst ihr. Na gut, wir gehen noch mal in die Einsatzzentrale. Da gab es früher auch mal einen Menschen, der die Zentrale... Der
ist auch noch ein Kollege, der hat auch noch was zu erzählen.
Ja? Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Hier soll ein Kollege sein, der was zu erzählen hat. Das ist ja Benisch, genau. Maximilian mit Vornamen, Kameramann. Oben auch in der Abendschau-Galerie verewigt als Kameramann. Und einer der lang gedientesten Kamera, die er da hat am Stab.
Und wo ist die Kamera?
Da! Hier. So da staunt der Kameramann, oder?
Ja.
4K.
Ja, schön.
Aber dir geht's gut, ne, oder?
Ja, wir vermissen dich natürlich hier. Wir müssen jetzt mit allen möglichen Leuten hier durch die Gegend fahren. Und
allen möglichen Leuten.
Das musst du jetzt nicht sagen, mein Freund. Ne? Würdest du es auch behaupten, wenn jetzt keine Kamera laufen würde?
Ich würde es sogar noch intensiver behaupten. Aber klasse. Aber du siehst entspannt aus, oder?
Nein, ich bin nicht entspannt. Ich vermisse euch und die Abendschau und die tägliche Arbeit und das Rumfahren, das Rausfahren und den Alltag und die Querelen und dieses, mach doch mal dieses Bild und mach doch mal das, warum machst du das noch nicht? Oh, ne? Genau, ja. Und sowas, ne?
Und du immer dann so 60 Sekunden vor der Schalte auch vor Ort.
Ich bin dann vor Ort.
Ja, genau. Dann klappt es auch.
Maximilian. Aber nie zu früh, ne?
Nie zu früh.
Nee.
Nein, always in time.
Darf es keine Interna drehen. Hier
ist alles, Schnittbilder, weil ihr ja gerade privat...
Ja, das ist alles geheim.
Die N-1 hier muss ist, immer vorher live hier gestartet
aber,
werden.
Was noch am 30. ist eine große Show? Oder
ja, am 31. Ja. Ich nicht, irgendjemand macht die. So. Ich habe damit nichts zu tun. Ich soll da hinkommen, ja. Aber zu sagen habe ich nichts. Gut, jetzt, Herr Wagner, jetzt würden wir mal in das Haus des Rundfunks gehen, da, wo alles anfängt, ja?
Ja.
Nee.
Genau. Na denn.
Maximilian, tschüss. Bye, bye.
SFB.
Was?
SFB. Das waren doch die drei Töne des Pausenzeichens vom SFB.
Ja?
Genau. Oh, du hast ja viele Karten da. Braucht man hier so viele Karten, um hier reinzukommen?
Ja, man muss Eintritt zahlen.
Bist du schon gesperrt?
Ich hoffe nicht.
Kann doch nicht sein.
Warte mal.
Ah, das wäre ein Skandal jetzt.
Ja, ich kann zu meiner Gala nicht mehr kommen.
Vor der großen Show, die ich jetzt hier rausbringe.
Gibt es überhaupt noch so etwas wie Sendeseele? Also jetzt wären wir schon theoretisch beim großen Sendesaal.
Genau. Aber du zeigst mir jetzt erst vor dem Sendesaal, wo deine Karriere begonnen hat.
Ich weiß nicht, wo sind denn die Hörfunkstudios? Das weiß ich gar nicht mehr.
Naja, hier zum Beispiel. Weiß ich nicht.
Ach so.
Allerdings weiß ich nicht, ob hier Kulturradio drin ist oder eine Etage höher. Das ist so unübersichtlich.
Also das hat mich immer fasziniert, dieser bogenförmige Bau des Hauses Rundfunks ist ja einem Herzen nachempfunden. In der Mitte die Herzkammer. Der Sendesaal umgeben von Bürogebäuden, die jeden Schall, jeden Lärm der Großstadt abhalten sollten. Und diese leichten Rundungen, wo dann durch die vielen Fenster immer an unterschiedlichen Tageszeiten das Licht reinfällt und so eine schöne Symmetrie entwickelt, das ist immer ganz, ganz toll.
Hier, guck mal hier, Bitte Ruhe steht hier. Es könnte doch
Bitte Ruhe, warte mal,
tatsächlich hier ein Studio sein, oder?
Sind hier Studios noch? Nee, ne?
Wir sind hier dieser Leinenchor, der Mitarbeiterchor, und eigentlich wollten wir jetzt hier
singen. Sind hier noch Studios? Nee, hier sind gar keine Studios.
Aber wenn hier Bitte Ruhe steht, könnte man noch
fast... Wo steht das?
Hier oben.
Also da. Ja, da sollte ja der Chor singen, offensichtlich. Ich glaube, wir müssen eine Etage höher.
Na, dann gehen wir doch. Das ist...
Pensionierte von der Grauen Zette.
Ich kann ja nicht singen.
Nee, weiß ich ja.
Singen.
Das ist doch gut, dann nehmen wir den. Hier ist ja schon alles aufgebaut. Ich muss mal gucken, ob ein Klavier drin ist. Wir sind immer die Vorhut. Ja. Weil wir immer, normalerweise sind wir ja gerne in den anderen Raum.
Ja.
Aber da sind auch
zwei. Ja. Aber ich bin ja nicht pensioniert.
Nee? Also, ja, wir haben uns doch verabschiedet.
Ja, aber nur vom RBB. Natürlich, ja, ich will doch nicht in den Ruhestand gehen. Jetzt suchen wir erst noch mal das Studio.
Kannst du dich an den ersten Tag erinnern?
Nein.
Was war 1984? Nein.
Ich war, also 84, genau. Ich weiß nur, dass dieses Haus auf mich so eine Ehrfurcht.
Oh, guck mal, eben waren wir doch noch hier und jetzt ist da eine rote Kordel vor.
Also nach Feierabend und an Wochenenden läuft der Paternoster nicht.
Ja, aber wir sind doch gerade erst vorbeigekommen.
Ja, weil man ihn für gefährlich hält, glaube ich.
Nee, ne?
Ich glaube ja.
Ich glaube, es ist stromsparend, oder?
Oder? Das kann natürlich auch sein. Ja. Stimmt, ja. Jetzt gehen wir doch nochmal in den.
Oh, ich wollte mit dir durch den Keller fahren.
Ja, bist du aber mit Marion Hanel doch schon gefahren, ne?
Nee, dann mit dir bin ich durch den Dachboden gefahren.
Also rumpel, ne?
Ja, genau.
Ja, das macht man ja. Weiterfahrt ungefährlich. Das Schild hast du bestimmt nah aufgenommen auch, oder?
Es war bei uns im DDR, war auch weiterfahren ungefährlich.
So. Hier, guck mal, hier sind jetzt die Studios. Hier sind die Studios.
Cosmo
und hier war, glaube ich, früher auch SFB2. Bitte kommen. Ü1, bitte kommen.
Mit Herrn Giersberg auf dem.
Ja, abgeschlossen.
Rainer Giersberg.
Cosmo sendet nicht.
Ich glaube, das Signal kommt jetzt vom Westdeutschen Rundfunk gerade.
Oh, zu Mann, verdammt. Alles zu.
Was war denn deine erste Reportage?
Meine erste Reportage, da ging es um das Grillen in den Rehbergen. Darf man in den Rehbergen grillen oder nicht? Das ist ja ein Thema,
bis heute,
was uns 50 Jahre später auch noch beschäftigen soll.
Oh, hier ist noch ein Sofa.
Oh ja.
Ja.
Gut, also hier haben wir Pech.
Lass uns dann in den großen Sendesaal.
Ja. Da gehen wir einfach
letztendlichen finalen Berufung.
Finalen Berufung.
Beim RBB am 31. Mai, 20 Uhr.
On air, nicht mehr on air.
Ja.
Aber da ist natürlich Radio, da möchte ich jetzt nicht stören, das ist das Inforadio, ne, die natürlich hier auch eingezogen sind.
Die sind hier inzwischen eingezogen?
Die sind hier drin, ja. Inforadio-Leute sind hier drin. Die sind unten in einem Anbau, guck mal, siehst du?
Ach so, das natürlich. Ach, hier sind wir jetzt schon. Ich hatte völlig die Orientierung verloren. Natürlich, das ist ja schon in den ewigen Zeiten. Da war ja Dagmar Reim noch Intendantin.
Mhm.
Ja, ja.
Und wie schön das gestaltet wurde damals von Pölzig auch.
Ja.
Diese sandfarbenen Gelbtonwände mit diesem roten Linoleum, den schwarzen Kanten, dieses geschwungene Geländer, dieses Bauhausmäßige. Es ist sehr, sehr, sehr gelungen. Eine Atmosphäre, die auf mich immer so fast einschüchtern wirkt. Ich dachte, oh Gott.
Ja, aber ist das nicht komisch, dass das Treppenhaus schöner aussieht als das, wo wir gerade waren?
Ja. So, dann müssen wir da wieder zurück zum großen Sendesaal, ne?
Ja.
Das war der Erdbeutel. Es gibt noch das Radio.
Nee, wir sind jetzt genau wieder da, wo wir eben standen.
Ja, wo waren? Genau, hier ist der Chor.
Also, ja. Also wir müssen jetzt, glaube ich, eine Etage tiefer, oder?
Ich meine, der große Sendesaal ist da.
Ja,
das ist nur ein kleines Futzelchen.
Ich hatte mal den Hörfunkdirektor Jens Wendland zum Interview bestellt in T5. Der kam eine halbe Stunde zu spät mit der Begründung, er hätte sich verlaufen.
Ach nee.
Doch, doch. Hier kann man sich wirklich verlaufen.
Ja,
das sagte Karl Eberhard von Schnitzler, der hier auch residierte, nach dem Krieg. Und der sagte, die haben dann bei der Belagerung durch die britischen Truppen erstmal Lebensmittel gesucht. Und die hatten gehofft, dass sie wieder, so wie wir vorhin, die anderten die durch diese Gänge und hofften, dass sie irgendwie lebend hier rauskommen.
So, hier lagern also die Symphoniker dann ihre Instrumente und teilweise auch die Bühnenkleidung. Wir gucken mal rein.
Ja.
Ja.
Was haben wir denn da?
Aha, das kleine Schwarze hier.
Ah ja, okay. Nee, das ist mir jetzt zu intim.
Für die Asientournee 25, die Damenkleiderkiste 11.
Ja.
Was ist hier? Auch. Also in den 25 Damen, auch das kleine Schwarze. Was trugen denn die Herren? Nichts. Leer? Warte mal. Ja, die Herren. Alles natürlich schön verpackt.
Ja. Ja. Nee, das ist zu diskret jetzt.
Ist zu indiskret.
Indiskret, genau.
Indiskret, ja.
So. So, lass uns doch mal hier.
Jetzt kommen wir an den Ort des Geschehens.
Da gibt es gerade irgendwie.
Weiß ich, ob ein bisschen Licht.
Ich hab gerade ein bisschen Licht gesehen.
Ich habe auch Licht gesehen.
Ah, lass uns doch da auf der Treppe.
Ah, da macht jemand Licht.
Ist das vielleicht schon dein Licht am 31. Mai?
Also am 31. Mai.
Ja.
Aber wo Licht ist,
was wird es denn da zu sehen geben eigentlich?
Das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass hier.
Du bist doch Reporter, investigativ unterwegs.
Ich weiß nur, dass hier Menschen sein werden, dass das hier relativ voll sein wird.
Wer wird denn alles da sein?
Ich glaube, es kommen einige regierende und ex-regierende Bürgermeister. Es kommen.
Hattest Menschen. Du dich immer gut behandelt eigentlich?
Ja.
Oder ja, warst du auch mal kritisch?
Mit Diebken gab es mal. Ne?
Mhm. Was denn so?
Ja, den haben wir immer so ein bisschen auf den Arm genommen. Weil er ja,
ehrlich?
Ne? Ja. Bei Wovereit war das schon nicht mehr möglich. Bei Momper sowieso nicht, aber er war ja nur kurz da. Und es war ja noch unser Mauerfall-Bürgermeister. Und ja, nee ist auch eine gute Formulierung, ne? Ja, nee. Ne?
Ja,
ich weiß gar nicht, was hier stattfindet.
Die laufen
ja
nicht weg. Jetzt müssen wir kurz noch deinen Werdegang hier im HDR festhalten. Ja. Für die geschätzte Nachwelt. Marion Harnell will ja wenigstens so alt werden wie ihre Oma.
Oh,
wie alt? 111.
Diesen Anspruch habe ich nicht. Also, wenn ich...
Wie sehen denn die nächsten 5 Jahre aus, sagen wir mal so?
Die nächsten 5 Jahre werde ich versuchen, weiterhin noch Musik zu machen, als Reporter zu arbeiten, Filme zu machen, also sozusagen
extern. Moment, stopp, da müssen wir nochmal zurücksetzen. Der RBB verabschiedet dich ja am 31. Mai. Genau. Wo wirst du denn dann Filme machen?
Also beispielsweise habe ich jetzt gerade einen 15-minütigen Film gedreht über die Problematik in Kinderheimen. Dann habe ich gerade einen...
Ja, für wen?
Für eine Kinderheimstiftung, wenn man so will. Ja, ja. Dann,
wie sind die denn auf dich zugekommen, weil die dich aus dem Fernsehen
kennen? Genau. Ja, genau. Die einen oder anderen kennen einen ja und das merken sie, ach, der ist ja nicht mehr da beschäftigt. Dann können wir ihn ja uns greifen. Und deswegen gab es 2, 3, 4 Anfragen, wo Leute gesagt haben, dann können sie doch für uns etwas machen. Und das nehme ich natürlich dann dankend an, wenn ich hier mal einen Beitrag machen kann, da mal einen Film machen kann, auch interessante Themen. Also da bin ich, wir machen einen Film zum Beispiel über den Weiterbau des Alexanderplatzes, was da alles so in den nächsten Jahren hoffentlich passiert. Wir machen einen Film über die Problematik, dass Kleinstkinder nicht in Kinderheimen untergebracht werden können. Da gibt es eine gesetzliche Regelung. Deswegen entsteht ein Film über Kinderheime in Brandenburg und auch in Berlin, die sehr wohl darauf eingestellt sind, auch kleine Kinder, die aus Familien raus müssen, aufzunehmen. Es gibt auch Angebote, zum Beispiel von dem Alex TV. Die würden mich auch immer ganz gerne mal für eine Stunde Fernsehen einladen.
Also da bist du dich auch nicht in dem Sinne zu schade, weil wenn man vom großen RBB kommt und dann
nein, da lehrt man ja. Also bei Alex TV lehrt man ja in Anführungsstrichen auch so ein bisschen, da unterstützt man Bürgerinitiativen, da Menschen, die mit dem Fernsehen nicht so viel Erfahrung haben, für die man dann quasi eine Art Bereicherung ist als erfahrener Medienprofi, da so ein bisschen beim Fernsehen unterstützend zu helfen. Nein, das finde ich gar nicht schlimm, das ist ja in Ordnung, kann man ja auch was weitergeben von seinen Erfahrungen.
Ja.
Da gibt es natürlich noch 2, 3 Projekte, über die ich nicht so reden möchte, weil ich die oder den Anbieter noch nicht nennen möchte.
Aber das ist schon richtig durchgeplant?
Es ist nicht durchgeplant, es kommen Angebote halt.
Ja.
Und ich versuche das eine oder andere dann auch wahrzunehmen, weil ich ja nicht in der Ecke sitzen möchte.
Und das wäre mal noch eine Frage. Ja. Du wärst so ein Typ, wenn man dich jetzt abschalten würde, würdest du sterben? Oder?
Naja, nicht sofort, aber das wäre sozusagen zumindest ein psychischer Schaden.
Ja.
Kein psychischer Gesamtschaden, aber ich würde doch etliche Kratzer davon tragen. Denn wenn man, wie gesagt, 50 Jahre aktiv war als Reporter, als Journalist.
Könnte man ja auch die Nase voll haben.
Nee, Nein. Ich finde, es gibt keinen interessanteren Beruf als den des Reporters, für mich jedenfalls.
Ist bei dir die Triebkraft eher die Neugier?
Die Neugier. Die Neugier, aber der Kontakt mit Menschen auch, Dinge zu erfahren, zu wissen, was um mich herum passiert. Das Licht ändert sich jetzt hier permanent, weil die irgendwas einleuchten, offensichtlich, aber noch nicht für den 31. Das ist natürlich die Triebkraft. Also wenn ich mal einen Tag ohne einen Termin habe, stimmt mich das schon ein bisschen traurig, würde ich nicht sagen. Aber dann denke ich, oh Gott, warum ist denn heute gar nichts? Kann doch gar nicht sein. Irgendwas muss doch gemacht werden.
Ja. Eine andere haben dann irgendeinen Schrebergarten oder malen?
Nein. Das immer höre, ja, es gibt so viele Hobbys. Nee, Hobby ist nicht das Gleiche wie der Beruf Journalist oder Reporter. Das kann das nicht abdecken. Ich will nicht an einem Kanal sitzen und angeln oder an einem Fluss und auf den Hecht oder den Karpfen warten oder will auch nicht Aquarelle malen. Kann ich auch nicht.
Wenn du jetzt eine Geschichte deines Lebens herauspicken müsstest,
Sicherlich war der Mauerfall für uns alle besonders, aber gibt es etwas, wo du sagtest, dieser Mensch, der hat mich fasziniert? Gar nicht mal so sehr das Ereignis, sondern da bist du froh, dass du den kennenlernen durftest durch deinen Job.
Muss es in Verbindung mit dem Mauerfall sein? Nein. Ich habe hier in Berlin, als ich hier neu hinzukam, den Mann einer PR- und Werbeagentur kennengelernt. Walter Rimbler, er hieß der, der ist schon lange verstorben. Aber der hat für mich Wege geöffnet oder Türen geöffnet, Wege gewiesen. Durch ihn bin ich zum Schreiben in Zeitungen gekommen. Durch ihn bin ich zum Redenschreiber für Heinz Galinski geworden. Durch ihn bin ich zum Schillertheater als Komparse gekommen. Und letztendlich auch dann zum SFB, weil er den Kontakt zu Hans-Werner Kock dann vermittelt hatte. Also dem Mann bin ich wirklich sehr, sehr dankbar.
Dann wünsche ich dir noch ein großes Finale hier im großen Sendesaal, der ja doch geschichtsträchtig ist ohne Ende. Das mag man sich gar nicht vorstellen, was hier dieser Saal alles gesehen hat, einschließlich der dunklen Zeit. Uli, toi toi toi, und ich glaube, wir sehen dich auch im RBB noch irgendwo mal wieder.
Ja, oder? Archiv ist ja groß und da wird immer mal wieder was gezeigt. Ich frage mich dann auch, wie machen die das? Wenn es zum Beispiel die 30 schönsten Brücken Berlins gibt, dann kann man ja nicht mehr die Einblendung lassen, Uli Zeller RBB-Moderator, sondern da muss man irgendwie dann das entweder blurren oder ein Ex davor machen.
Oder es wird einen neuen Film geben, die besten 30 Reporter und Reporter SFB, ORB.
Genau. Ja, dieser Sendesaal hat wirklich viel gesehen. Was hier alles passiert ist, nochmal zur großen Fernsehgeschichte dieses RBB. Auf dieser Bühne hier standen Shirley Bassey, Cliff Richard, die Supremes. Also hier ist wirklich musikalisch Weltgeschichte geschrieben worden, sage ich mal. Natürlich bis zurück in die dunkle Vergangenheit, als es ja diese berühmten Wunschkonzerte gab, ne, für die Soldaten an der Front. Aber Paulchen Kuhn, der hier war, das ist schon großes Kino im Hörfunk gewesen, kann man dann quasi sagen. Schade, dass das alles jetzt so ein bisschen Rundown ist. Aber in jeder Niederlage steckt ja auch eine Chance. Danke, 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 RBB, und ich lebe noch.
Ja.
Das war ein historischer Rundgang, weil ich glaube, den macht keiner
mehr.
Nee,
macht keiner mehr.
Ne? Vor allen Dingen nicht mit dir als Berlin-Maskottchen, wenn ich das so sagen darf, der den SFB ja noch kennt, als er SFB hieß. Ne? Also
Genau. Das ist aber nur sozusagen eine altersbedingte...
Na gut, dafür kannst du nichts. Aber
dafür kann ich ja sagen.
Aber es gibt keinen besseren, mit dem man solchen Rundgang hätte
machen können. Ich bin allein nochmal mit meinem Handy nochmal durchgegangen, habe mir da auch nochmal einmal gesagt, guck mal, hier war mal das Lager, hier wurden die Kulissen gelagert, hier war die Schlosserei. Und die Grauen Zellen haben auch ihre ersten Proben dort gehabt.
Aber ist doch gut, dass man nochmal so einen Deckel drüber gemacht hat, weil es ist ein Abschnitt, der zu Ende gegangen ist. Muss man einfach so sagen.
Das muss man so sagen. Wie der Abschnitt der Toten Hosen, der jetzt auch zu Ende geht, habe ich nämlich gerade die Doku gesehen.
Ja.
Gibt's einen Keller, einen Kerker da im Keller? Nee, ne? Für böse Journalisten so ist
es. Gibt es nicht. Aber es gibt da so Gitterverschläge tatsächlich, wo die etwas wertvolleren
Requisiten gelagert worden sind. Man muss sich vorstellen, Fernsehen war ja damals im Studio eine physische Angelegenheit. Da musste eben die Kulisse stehen. Da mussten Buchstaben SFB ganz groß aufgebaut werden. Da musste eine Bühne gebastelt werden. Da mussten Hintergründe hingestellt werden. Heute kannst du das ja alles auf dem Rechner zaubern. Da musst du das ja alles gar nicht mehr haben. Und das war eben das Besondere. Ihr werdet es jetzt rausschneiden. Aber ich erzähle euch eine schöne Geschichte. Diese Studios waren ja wirklich Orte, an denen viel stattfand, wo auch Stars zu Gast waren. Und unter anderem einer der großen Stars damals war Paul Kuhn, Orchesterleiter, auch Moderator, der schöne Talkshows mit internationalen Größen geführt hat. Bei den Talkshows wurde immer ordentlich gequarzt und noch getrunken. Die Nebelwand dann noch immer drin. Der Mann wurde verabschiedet und da hat man gesagt, lieber Paul, wir machen für dich auch noch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine kleine Abschiedsparty und da kommen bestimmt viele. Wir kommen, treffen uns im Studio B, kommen mal vorbei, ich sage mal 16 Uhr oder 18 Uhr bist du da und wir machen das schon für dich. Und dann ist jemand, hat man ihn mit der Kamera begleitet und ist dann durch diese lange Studiostraße zum Studio B gegangen und es war leer. Es ist kein Mensch gekommen. Es ist kein Mensch zu seinem Abschied gekommen. Und der Paul Kuhn war wirklich richtig traurig. Und da hat die Bühne gearbeitet, denn die Bühne hat vorher 1,50 Meter vom Studio B durch eine Styroporband abgetrennt und auf ein Stichwort stürmten 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, krachten diese Wand ein, die Wand brach zusammen und sie umgarnten und umjubelten und herzten ihren Paul Kuhn. Aber es war richtig schön gemacht, war eine gute Idee. Einfach so einen Raum abtrennen, ach, hier ist ja gar keiner. Ja, wir haben dem gesagt, so eine 8. hier kommen wir. Und dann plötzlich bricht diese Wand zusammen und die Leute dahinter toben raus. Großes Fernsehen im RBB, da ist viel passiert.
Aber dein Abschied war auch nicht schlecht.
Nein, war auch nicht schlecht.
Und es ist ja noch kein Abschied. Ich stelle mal eine Frage, die vielleicht so ein bisschen mysteriös oder komisch klingt oder auch etwas...
Woher der Name Zelle kommt, das kann ich
nicht sagen. Holprig klingt. Es gibt viele, die sagen, also gerade im Künstlerbereich, ich möchte zum Beispiel auf der Bühne sterben. Das ist dem Rolf Ludwig passiert, dem DDR-Schauspieler, der sehr viel in Lustspielen, der ist damals hieß der Admiralspalast Metropoltheater hinter der Bühne, das Publikum wurde nach Hause geschickt in der Pause.
Herrich, das ist glaube ich von Herrich und Preil. Ist,
genau, passiert. Der.
Ach so.
Das ist genau, ja. Mhm. Rolf Herricht, nicht Rolf Ludwig. Rolf Herricht.
Philipp, das
gut aufgepasst.
Drin, ne? Nein, ne?
Das also, aufgepasst. Rolf Herricht, da verstorben.
Und Lord Uli zum Beispiel. Lord Uli, also von den Lords, der Sänger, ist auf der Bühne nach hinten ausgerutscht. Vielleicht war es ein Herzinfarkt, man weiß mal nicht genau. Ist dann noch obendrein mit dem Hinterkopf an die Kante der Bassdrum geschlagen. Und dann war es natürlich endgültig.
Angesichts der Tatsache, dass man, wenn man 100 wird, der Demenzgefahr sich aussetzt. Also es gibt so eine Warnung von Ärzten, dass jeder Zweite, der 100 wird, möglicherweise an Demenz erkrankt. Hast du eine Vorstellung, wie du aus dem Leben scheiden willst?
Ich würde sagen, plötzlich und unerwartet. Ne?
Ja.
Das wäre das Allerbeste. Ja. Große Angst natürlich davor, irgendwie da dement irgendwo rumzuliegen. Nicht wegen mir, sondern wegen der Angehörigen, ne? Die dann einen Menschen da vor sich haben, der nicht mehr ihrer ist, den sie nicht mehr so erkennen und er sie auch nicht mehr erkennt. Nein, das wäre ganz, ganz furchtbar. Aber es gibt ja viele, viele andere Spielarten des Endes, die schrecklich sind, ne? Ob es irgendwelche Krebserkrankungen sind oder was auch immer. Also,
aber wäre in einer Radiosendung sterben, wäre das was für dich?
Nein, Fernsehen wäre besser.
Ja.
Weil das geht häufig. Also so Sterben im Radio ist langweilig. Da kann man nur sagen, beim Fernsehen ist es richtig schön. Also, und das gibt's eben viel zu selten. Ich kenne, glaube ich, keinen Suizid oder keinen Tod direkt vor der Kamera, vor laufender Kamera.
Da ist, glaube ich, mal jemand erschossen worden, aber das wünscht man dir auf keinen Fall.
Das wünsche ich mir dann nicht, ist nicht böse gemeint, beim RBB, weil du machst den Selbstmord, weil du inszenierst, ich bringe mich jetzt jemand auf der Kamera. Er schießt dich, ja? Und dann sagt die Regie von oben, Moment mal, wir liefen gerade noch nicht. Kann passieren, ne? Oder?
Ja. Aber deinem Publikum wünscht man, dass du noch lange lebst. Lieber Uli Zelle.
Ja, bitteschön.
Das ist nur ein Zwischeninterview gewesen. Wir werden dich wieder noch mal besuchen. Halt dich wacker, halt dich tapfer und vor allen Dingen
ich weiß nicht, was in deiner Ella-Tasse da drin ist, aber man soll auch als Radiomann
Kaffee.
Ich glaube, Salbeitee ist ganz gut für Radiomoderatoren.
Ja, ich habe
ich dachte jetzt einen Schuss Weinbrand.
Nein, ja, Gelo Revois habe ich, weil ich habe im Moment eine Erkältung. Also die Nase ist zu.
Nee, also wir dürfen jetzt keine Schleichwerbung machen.
Nein.
Aber Salbeitee empfehlen.
Jede Serviette, alles wird genutzt, um das Näschen zu putzen. Und dann kann ich nur noch sagen, also diese Ella-Tasse gibt es natürlich im Ella-Shop. Und Ella gibt es auf 91.0 in Berlin. Und
Uli, jetzt müssen wir eine Produktplatzierung anmelden. Okay, vielen Dank für das Interview und toll, dass du deine nächste Radiosendung noch.
Danke. Wann ist die nächste? Ist der Philipp wieder nicht zu Wort gekommen? Moment,
du bist immer sonnabends und sonntags.
Uli, bei Ella immer sonnabends und sonntags von 8 bis 12 Uhr für den besten Jazz, Soul und Blues.
Okay.
Philipp war nicht traurig.
Komm doch einfach auf mich zu.
Diese Treppe hier hat für mich eine ganz bedeutende... Quatsch nochmal.
Erwin Lottemann, die zweite.
Naja, das machen wir nicht. Nein.
Alles gut,
ja.
Uli. Und los.
Ja.
Ihre Antennen zu erden.